hallo zur 25. Ausgabe des Aus dem Exil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Wie so häufig in letzter Zeit gibt es wieder einiges für uns zu besprechen und wir müssen da jetzt irgendwie wieder durch. Und immerhin sind wir dabei in Gemeinschaft und deswegen werden wir auch diese Podcast-Folge irgendwie rumbringen, auch wenn es, wenn es weh tut. Falls wir denn überhaupt noch irgendwas fühlen. Und ja, dazu sind wir mal wieder in der gewohnten Viererrunde zusammen. Hat ihn schon lachen gehört. Das ist einmal der Tim in Berlin.
Guten Abend.
Der Jan aus München.
Hallo, hallo.
Und hier in Köln Moritz und ich.
Hallo.
Ich bin der Lukas und ja, dann starten wir mal direkt rein. Und wir starten mit dem fast, ja, wahrscheinlich sogar erfreulicheren von den beiden letzten Spielen, das wir besprechen müssen. Nämlich das dann auch wieder gewohnt trottelige 2:2 gegen die TSG Hoffenheim. Wo habt ihr das Spiel denn verfolgt, Moritz? Wo hast du es gesehen?
Bei meiner Schwester auf dem Sofa mit großem Fernseher und so.
Ich erinnere mich.
Beste Voraussetzung. Nach einer Großdemonstration im Deutzer Raum.
Ja, stimmt. Kann man auch ruhig dann nochmal erwähnen.
Kann man dann nochmal erwähnen. Dass
wir vorher noch gewesen. Immerhin noch demonstrieren waren.
Es war verrückt.
Aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich weiß gar nicht, wo ich das Spiel gesehen habe. Ich habe es gesehen, aber vermutlich habe ich es hier einfach auf dem Sofa geguckt. Wann war das denn? Samstag, ne?
Ja. Ja, okay, ich habe die letzte Viertelstunde tatsächlich auch noch auf meinem Sofa geguckt und mehr habe ich nicht gesehen.
Ja. Auf jeden Fall auch beides wahrscheinlich nicht die schlechtesten Entscheidungen, möglichst viel auszublenden oder möglichst große Teile gar nicht erst aktiv anzuschauen. Ja, gibt's bei dem Spiel irgendwas, was man aus dem Spiel mitnehmen könnte, an Positiven, am Negativen? Also
ja, ich glaube, beim letzten Mal haben wir es noch gar nicht so gesagt. Wir haben ja unsere Qualität dieser Spielbesprechung lässt ja auch ein bisschen nach, weil wir einfach nicht mehr die Energie haben, uns auf jedes Spiel da einzeln einzulassen und groß viele Notizen zu machen. Deshalb ist das so ein bisschen eklektischer, was wir machen, so von Eindrücken. Habe ich das Spiel überhaupt nicht, ich habe das noch nicht gesehen. Es tut mir leid, ich bin sehr schlecht vorbereitet.
Ja, das macht gar nichts. Also ich finde halt irgendwie auch generell, dass man da jetzt, wir haben das da jetzt eh schon bei den Geisterspielen ein bisschen so gehalten, dass wir da irgendwie ein bisschen drüber springen, sofern möglich. Also ich würde vielleicht nochmal so ein oder zwei Punkte irgendwie rausgreifen. Also zum einen war einem ja, glaube ich, in dem Augenblick des Platzverweises so ein bisschen klar, was passieren würde. Ich weiß nicht, ob euch das irgendwie genauso ging, weil die Fortuna ja irgendwie historisch und vor allem jetzt mit dieser Mannschaft, der wirklich irgendwie große, große Probleme immer hat, mit einem Mann mehr einen Gegner zu bespielen und ja, in puncto Trotteligkeit, dass man es dann halt irgendwie nicht schafft, eine Führung gegen einen Gegner, der einen Mann weniger auf dem Feld hat, irgendwie über die Zeit zu bringen.
Ja, halt noch nicht zehn Minuten lang zu verteidigen, so, ne?
Und ja, also ich meine, dazu irgendwie ist es ja irgendwie auch nicht dasselbe, gegen einen Gegner zu spielen, der einen Platzverweis hat, wenn der Platzverweis irgendwie in der, sagen wir mal, 40., 50., 60. Minute passiert oder halt einfach 80 Minuten einen Gegner müde spielen zu können und das dann halt irgendwie absolut nicht zu schaffen. Dazu ja irgendwie dann, also da kann man wirklich auch nochmal irgendwie einen Punkt dazu verlieren, wie der Platzverweis entsteht. Also was Eihan da macht, finde ich, ist eine Sache, also es ärgert mich richtig, kotzt mich richtig an. Das geht für mich so in Richtung Schwalbe, wo ich auch immer vertreten würde, dass man da Spieler richtig lange für sperren könnte.
Im Nachhinein.
Ärgert mich absolut. Eine krasse Unsportlichkeit. Also hat mich richtig, richtig geärgert, das zu sehen. Irgendwie dazu irgendwie auch noch vom Spieler, den ich wirklich richtig gerne mag. Und ja, eben noch dazu, dass man ja vielleicht irgendwie auch mal den Spielern einbläuen sollte, wenn ihr jetzt irgendwie könnt, vermeidet ist, dass der Gegner einen Platzverweis bekommt. Geschweige denn, dass man halt irgendwie das nicht auch noch provozieren sollte, einfach weil es da einfach ja immer Probleme gibt. Mhm. Weil man ja einfach auch, glaube ich, nicht das Spielermaterial irgendwie dafür hat.
Ja, vor allem bis dahin war die Fortuna ja besser.
Genau.
Also es war ja der Anfang, war ja echt überzeugend. Dann diese rote Karte hat dann Hoffenheim insofern in die Karten gespielt, weil die sich überlegt haben, okay, wir machen ja weiß gar nichts mehr und stellen uns halt da hinten rein
genau.
Und kontern dann.
Die Fortuna war ja die ganze Zeit lang besser quasi, aber hat halt, war halt nicht gut genug, um da tatsächlich um diesen Abwehrriegel herum, der natürlich auch besser bestückt ist als der Fortuna-Kader. Also es ist auch nicht leicht, wenn Hoffenheim sich hinten reinstellt. Aber ja, es reicht halt einfach nicht dann.
Ja, ja, und ich meine, der absolute Knackpunkt, sorry, Tim.
Ja, ich finde es vor allem bezeichnend, die Statistik der Torschüsse. Das zeigt auch ein bisschen das Problem, eines der Probleme dann auf, die Fortuna dann hat. Insgesamt sind das dann 23-8 Torschüsse, aber auf das Tor gehen bei Fortuna nur 4 und bei Hoffenheim von den 8 5.
Ja. Ja, also ich glaube, wenn man neben dem Platzverweis, also der natürlich irgendwie das Spiel in seiner Architektur halt irgendwie absolut bestimmt hat, irgendwie noch einen Moment rauswählen will, der einfach absolut symptomatisch ist, dann ist das, dass man ja einfach, also ich habe es jetzt gar nicht mehr genau vor Augen, wie viel Zeit nach dem Platzverweis, aber es waren bestimmt keine 5 Minuten, dass man halt nach diesem Platzverweis war. Eigentlich klar ist, okay, wir haben jetzt hier 80 Minuten einen Gegner, der halt einen Mann weniger hat. So es wird für die Superkraftraum sein. Wir führen schon 1-0. Du musst überhaupt gar kein Risiko eingehen. So, das Spiel liegt einfach offen da und du musst es dir nur nehmen. Und du schaffst es halt keine 5 Minuten, bis du halt den Ausgleich kassierst. Also das ist, ja, natürlich ist es auch mal wieder halt diese Fortuna-Saison, diese Fortuna-Rückrunde irgendwie in der Nussschale. Aber das ist wirklich unglaublich, weil du musst ja danach gar kein Risiko gehen. Du kannst es ganz kontrolliert runterspielen und du kriegst einfach sofort diesen Ausgleich. Du merkst halt sofort, wie mit diesem Platzverweis bei den Spielern halt wieder irgendwie die Gedanken anfangen, oh mein Gott, wir können dieses Spiel eventuell wirklich gewinnen.
Das ist sowas wie 90. Minute.
Ja, das ist halt sofort geht halt diese 85. Minute Führungslampe halt irgendwie an und alles fällt hin, man stolpert über die eigenen Beine. Es ist wirklich dramatisch. So, also,
ja. Aber dann ist es wo wir in der Hinrunde oft gesagt haben, ab einer bestimmten Zeit im Spiel baut man konditionell und läuferisch ab. Aber jetzt ist es natürlich, diese ganzen Punkte in den letzten Wochen ist auch auf jeden Fall ein Kopfproblem. Und ich meine, wenn man so oft einfach dann auch noch bestätigt wurde in seinem ersten Gefühl, dann wird das nicht besser, ne? Also ich bezweifle, dass man das aus dieser Saison, in dieser Saison nochmal aus den Köpfen rauskriegt von den Spielern.
Ja, aber das stimmt. Das würde ich auch sagen, dass da viel so Sachen dran sind, die man nicht so von außen gut nachvollziehen kann, wo man halt eben auf diese psychischen Sachen zurückgreifen muss. Aber dieser Ausgleich, wie der gefallen ist, das hab ich die Saison schon ein paar Mal gesehen. Ja, also einfach bei einem Freistoß das Ding lang auf den äußeren Fünfer auf den ziehen und dann steht halt irgendwer. Also das McKennie-Tor gegen Schalke war doch genauso.
Ja, ja.
Ja, oder gegen Frankfurt das 1-1, das richtig. War nicht genauso, aber es war sehr ähnlich.
Ja, das stimmt.
Das sind schon so Sachen, wo ich mir denke, da kann man doch mal gelernt haben, dass man das irgendwie anders verteidigt bekommt, solche langgezogenen dann als Fünfereck oder halt lang über den Bulk der Spieler gezogene Freistöße, die kriegt man doch irgendwie auch anders verteidigt als das.
Ja, stimmt. Natürlich, klar. Ich meine nur, dann sind halt noch 75 Minuten zu spielen. Ja. Und
Ja, aber Fortuna, also da würde ich jetzt, also es ist nicht wirklich positiv, aber in irgendeiner Pressekonferenz hat Rösler irgendwie nochmal betont, wie unglaublich mental stark Friedhelm Funkel eben die Mannschaft zusammengebaut hat und wie krass der auf so Leute Wert gelegt hat und so. Und also ich meine, die haben halt gerade vorher gegen Bayern richtig fett auf die Mappe bekommen und dominieren ja dann auch das Spiel komplett. Also mehr kann Fortuna dieses Spiel nicht dominieren. Das ist halt, also das ist wirklich am Rande der Möglichkeiten. Die machen, also ich habe wieder das Gefühl, die machen im Prinzip so viel quasi so richtig, wie sie wirklich können.
Aber ich glaube, das muss ja dann irgendwie auch passieren. Ich meine, es ist dann wirklich, also man darf, glaube ich, nicht unterschätzen, was es halt heißt, 30 oder 40 Minuten in Unterzahl zu spielen oder halt 80 Minuten.
Ja,
also
genau.
Ich glaube wirklich, dass einfach in dem Augenblick, wo Hoffenheim sofort klar ist, okay, ab jetzt 8 Mann in den Strafraum und dann schicken wir halt einfach alle 3 Minuten irgendjemand lang und hoffen, dass daraus irgendwas entsteht und dann daraus schießen die halt dann 2 Tore. Mhm. So. Aber es ist eigentlich ab der 10. Minute halt klar, dass halt Hoffenheim weiß, okay, wir müssen ab hier super, wir müssen jedes Körnchen Kraft, das wir halt irgendwie sparen können, müssen wir sparen, damit wir das ja irgendwie über die Zeit bekommen. Und da liegen die halt schon zurück, so, und den Elfmeter halt nicht zu verwandeln, also das ist schon wirklich richtig, richtig bitter. Und ich glaube, ja, selbst mit dem Spielermaterial, das Fortuna hat, so musst du dieses Spiel halt irgendwie auch so dann dominieren. Also da war ich jetzt nicht so überrascht.
Ich würde aber sagen, das Problem ist halt dieses 1-1. Ja. Und danach, ich habe das zum Beispiel, wenn wir gleich diesen Trottelspielen kommen, kann ich schon mal sagen, das Hoffenheim-Spiel wird nicht dabei sein. Weil ich finde nämlich nicht, dass das 1-1 war halt vermeidbar, aber danach hast du halt das Problem, danach ist es halt ein bisschen Unvermögen. Mhm. Also auch, ich will das jetzt gar nicht als, das ist, was für Qualitäten hat die Mannschaft, und das ist halt keine der Qualitäten, die unbedingt gut anzuschlagen ist. Und ich würde, also was sie haben halt per Ballbesitz, müssen dann halt irgendwie in diesen 16er kommen und machen das halt über jede Menge Flanken. Und ich habe erst nicht verstanden, diesen Wechsel in der 66. Minute, als dann Zimmer reinkam für Zimmermann, und Euphorie kommt dann für Berisha, habe ich halt erst gesagt, was ist denn das für ein Quatschwechsel? Also jetzt quasi Zimmer, der noch viel schlechter flanken kann als Zimmermann, die Halbfeldflanken schlagen. Aber ich glaube, der Überlegung war halt eine andere, dass man halt mit, also Euphorie quasi Zimmer auch mal flach schicken kann und dann ja, bis zur Grundlinie, und dann kann Zimmer mit einer gewissen Grundschnelligkeit diesen Ball noch erlaufen und den reinspielen. Und das ist viel zu selten gemacht worden. Und der andere Faktor, den man hatte, einer der wenigen, die das halt können, ist halt Erik Tommy, der halt auch dann kaltgestellt worden ist, sodass halt viel zu wenig in Szene gesetzt worden ist von der Fortuna, um eben eine Alternative zu haben, zu hoch den Ball da rein spielen aus einer Halbfeldflanke.
Ja, aber ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, so ein Spiel, wo eine Mannschaft komplett sich hinten verschanzt aus den eben genannten Gründen, das ist halt etwas, das können die halt nicht.
Ja, und vielleicht können es auch andere, ich glaube, da wären auch andere Mannschaften, hätten da Probleme gehabt,
glaub nicht nur die Fortuna.
Glaube ich auch. Deshalb soll das jetzt gar nicht so auf wegen, dass da irgendein großes Versagen drin ist. Oder halt auch eben für mich keine Trottelhaftigkeit, sondern einfach, das ist einfach wirklich, wirklich schwierig, und dann fehlen halt vielleicht einfach tatsächlich die spielerischen Mittel. Ich hätte, als Kovnatski reingekommen ist, darauf gehofft, dass er da irgendwie als hoher Anspielpartner vielleicht mal was machen kann oder einen Ball vielleicht festmachen kann im 16er. Er hat jetzt nicht sehr lange gespielt, aber das, was man gesehen hat, war tatsächlich nicht so, dass ich sagen würde, dass man auf David Kovnatski in den letzten Spielen noch groß Hoffnung setzen muss.
Ja. Ja, aber also ich muss ganz ehrlich dir da vollkommen recht geben und sag mal so, trotz alledem, wenn wir diese gesamte Saison mit Trottelhaftigkeit und manchmal auch wirklich Pech, weil ich sag mal, wenn was 2 Sekunden vor Schluss passiert, ist es natürlich auch Trottelhaftigkeit, dass es dann noch passiert, aber es ist dann auch Pech, dass nicht 10 Sekunden vorher abgepfiffen wurde. Und ich habe einfach gedacht so, Steilvorlage, man führt, rote Karte, jetzt muss man.
Ja, klar.
Muss man. So, ja. Ich meine, ansonsten steigt man ab. So, ja.
Ja, das denkt man sich doch eigentlich jeden Spieltag.
Ja, wir haben auch das Glück, dass Werder bisher echt eine richtig scheiß Saison gespielt hat.
Ja, und Mainz auch nicht so richtig geil spielt.
Ja. So. Ja, aber also nur um euch nochmal irgendwie dran zu erinnern, ich habe das erste Mal, dass ich wirklich gedacht und, glaube ich, irgendwie auch ausgesprochen habe, ich weiß gar nicht mal, ob das jetzt im Podcast war oder im persönlichen Gespräch, da waren wir, also Moritz und ich, ja noch zusammen in Nicaragua beziehungsweise Guatemala, das erste Mal, als ich dachte, ja krass, wenn du Spiele so verlierst, wie sie verloren haben, dann steigst du halt ab. Das war halt dieses 0-1 gegen Bremen ja, mit Torwart-Eigentor gegen eine auch völlig desaströse Mannschaft, die einfach auf dem Boden lag, und du hast es halt geschafft, dieses Spiel zu verlieren. Und seitdem sind halt einfach so unfassbar viele Spiele dazugekommen. Also jede Woche hier im Podcast sagen wir halt, ja krass, also wenn du dieses Spiel so verlierst, / nicht gewinnst, dann steigst du halt wirklich ab. Und es kommt jede Woche wieder was Neues hinzu, und jede Woche stehst du trotzdem irgendwie noch mit der Chance, da es halt irgendwie aus eigener Kraft einigermaßen zu schaffen. Ja. Das ist schon echt der Wahnsinn. Also
ja,
man kann es auf jeden Fall jetzt schon einfach festhalten, das ist einfach, also glaube ich, nicht nur aus der eigenen Fanperspektive heraus, sondern einfach generell, das ist der unfassbarste Abstieg aller Zeiten, an den ich mich erinnern kann. Also ich kann mich nicht an sowas erinnern.
Ich habe tatsächlich auch schon darüber nachgedacht, ob das wirklich nur eine subjektive Wahrnehmung ist oder, ich meine, es gibt ja auch einfach Abstiege, die nimmt man vielleicht einfach von außen nicht so wahr und die Fans haben das dann anders wahrgenommen, wie, keine Ahnung, ich kann mir auch, Nürnberg abgestiegen ist, ja, also ich weiß es nicht mehr genau, aber es könnte ja auch so sein können, ich weiß es aber nicht, aber ich glaube tatsächlich, so wie die Fortuna das hier hinkriegt, weil
es ist halt eigentlich eine Europapokalsaison.
Also ich kann es mal sagen,
ohne Scheiß. Eigentlich, wenn du dich halt in zwei Drittel dieser super trottligen Spiele normal anstellst, dann hast du, dann kämpfst du um den Europapokal mit. Wenn du dich in allen Spielen besser anstellst, dann hast du jetzt über 50 Punkte wahrscheinlich. Also,
ja, das ist ja tatsächlich die getippte Punktzahl nach den Tipps von Moritz bisher.
51. Ja, zu Recht, völlig zu Recht. Hey, aber ich habe letztens einen gelandet, ne? Das 2-2 hat es richtig getippt. Wahnsinn.
Ja,
wahrscheinlich
ja,
mein erstes Saisonspiel.
Was du richtig getippt hast? Nee, nee. Tatsächlich schon das dritte.
Ja, aber ich glaube, allein schon, wenn man so an Uwe Rösler denkt, der halt die Rückrunde als Trainer begleitet hat, das war halt ein sehr guter Trainerwechsel zu einem vielleicht nicht idealen Zeitpunkt, aber keiner von uns würde jetzt sagen, Uwe Rösler ist halt irgendwie nicht der Trainer oder hätte man mal was anderes gemacht, sondern das Ding ist, sieht halt alles so richtig aus, nur was kommt halt nichts mehr rum. Ne?
Ich finde es ja halt so schwierig zu bewerten, weil irgendwie eigentlich bin ich halt an diesem Punkt, wobei, man, also irgendwie, wenn man sich ja halt diese Mannschaft anguckt, ich finde, man hat irgendwie gar nicht das Gefühl, dass die richtig mutlos sind. So. Also
überhaupt nicht.
Von den Charakteren her nicht. Nee, du hast da irgendwie vernünftige Führungsspieler drin mit einem Hennings, mit einem Fink, mit einem Botzek, mit einem Eihan. Und vielleicht vergesse ich da jetzt auch noch jemanden, aber
also generell wirken die... Ja, auch irgendwie schon...
Generell, ja, gut.
Zimmermann, egal, also was da so an...
Ja, wie auch sonst, also irgendwie so von der Körpersprache her, meist, also den größten Teil der Spiele hast du ja nicht das Gefühl, dass es da in der Mannschaft nicht stimmt, überhaupt nicht. Nee. Und dann von außen irgendwie das jetzt da irgendwie zu bewerten, aber eigentlich würde ich halt nicht sagen wollen, dass die Mannschaft ein großes Charakterproblem hat oder ein Einstellungsproblem hat oder ein Kopfproblem hat, aber eigentlich ist es ja nur das und so krass, wie ich das, glaube ich, irgendwie selten mal irgendwie zuvor bei irgendeiner Mannschaft gesehen habe. Aber das jetzt irgendwie zu bewerten, ich meine, in der Rückrunde, seit halt Rösler da Trainer ist, ist die Fortuna, glaube ich, bis auf in zwei oder drei Spielen halt immer die überlegene Mannschaft gewesen oder mindestens mal die ebenbürtige Mannschaft.
Ja, gegen Gladbach war auf jeden Fall ganz klar unterlegen, gegen Bayern auch ganz klar unterlegen. Und
ja, das sind jetzt zwei Spiele.
Da wird die Liste halt aber nicht mehr viel länger.
Also es kommt, also ihr könnt, also wenn ihr mir jetzt ein Spiel nennen wollt, wo die Fortuna noch unterlegen war, dann...
Eine Halbzeit gegen Hertha auch.
Ja, gut. Ich muss mir das mal kurz nachgucken.
Ja, da bin ich schon. Ja, das ist schon wieder.
Ja, nee, das finde ich jetzt aber.
Ich würde noch, ich weiß nicht, von wegen, ob das jetzt nur als Fan so gesehen wird oder nicht. Es gab irgendeiner letzten Rasenfunk-Folge, hat dein Freund Jan diese Frage gestellt, ist Fortuna jetzt ein zufriedenstellender Absteiger? Und es wurde sowohl vom Gast als auch von Max Jakob Obst, mit eindeutig Nein beantwortet. So, es ist kein zufriedenstellender Absteiger. Das ist, also ich glaube, das ist nicht nur unsere Innenwahrnehmung.
Ja, aber das
sondern ich glaube, schon, die Leute, die das Spiel auch gucken, es guckt sich ja sonst kein Schwein alle Fortuna-Spiele an. Aber das war so.
Das ist ja noch viel zu moderat, diese Einstellung.
Ja, gut, darüber
ist das eine andere Diskussion. Das ist der unfassbarste Abstieg überhaupt. Ja, also, und ich bin mir da wirklich auch ziemlich sicher, dass das nicht nur meine Innenfansicht irgendwie ist, sondern dass es halt. Also ich glaube, es gab mal vor ein paar Jahren, das weiß ich auch nur dadurch, dass ich halt irgendwie immer dann halt irgendwie häufiger in den Rasenfunk reingehört habe, gab es, glaube ich, mal irgendeinen Freiburger Abstieg, der auch, glaube ich, ziemlich vermeidbar war. Die, glaube ich, auch irgendwie immer ziemlich viel irgendwie weggeschmissen haben. Aber an so eine Saison kann ich mich wirklich irgendwie, kann ich mich nicht erinnern.
Ja, also ich würde jetzt auch mal sagen, also die Einschätzung von wegen mit Rösler, das, dem würde ich jetzt tatsächlich zustimmen. Also ich bin nochmal das Spiel durchgegangen und es war immer so, dass man das Gefühl hatte, die Mannschaft ist halt gut eingestellt auf den Gegner, hat vielleicht geklappt. Und vielleicht können wir es ja vielleicht am Ende der Saison nochmal machen. Spiele, wo die Fortuna wirklich scheiße war.
Ja.
Da kann man nämlich auch nochmal durchgehen und da wird man auch nicht so viele finden. Also es gibt schon Spiele, wo ich sage, da war die, also das Hertha-Spiel in Berlin zum Beispiel, ja,
oder genau.
Das Augsburg-Spiel. Da war die Fortuna einfach wirklich grottenschlecht und hat einfach mit vollkommen zu Recht verloren.
Ja.
Ja, aber es gab auch viele, viele andere Spiele, wo es eben nicht so war. Wo sie trotzdem verloren hat oder halt, sagen wir mal, gegen Leverkusen in der Hinrunde oder auch gegen
Leipzig so Dortmund.
Halt. Das aber war es war halt okay, dass das verloren gegangen ist.
Da warst du einfach richtig unterlegen.
Da warst du unterlegen,
genau. Aber du hast dich nicht so ergeben wie in Berlin und wie gegen Augsburg. Das waren wirklich blamable Auftritte. So, aber da gab es wirklich eigentlich nur die beiden und dann noch so ein paar gegen Mannschaften aus der Champions-League-Region, wo man wie auch wo es dann immer so ein bisschen schwierig ist, finde ich, so diese Grenze genau irgendwie zu ziehen zwischen, wo ist der Gegner halt eklatant überlegen und wo kriegst du halt selber irgendwie deine Leistung halt überhaupt nicht auf den Platz irgendwie.
Ja,
sollen wir das halt irgendwie mal jetzt als Übergang wählen zum nächsten Spiel?
Wollt ihr noch irgendwas zu den Toren? Das wollte ich euch noch fragen. Ich habe noch einen Kommentar von dem Oliver Bittner gelesen zum Fortuna-Spiel.
Wer ist das?
Das ist der Typ, der bei Kicker über Fortuna schreibt.
Da habe ich aber eine sehr deutliche Meinung übrigens gleich mal zu. Das kann ich nochmal erzählen.
Ja, super Typ. Der in seinem Kommentar auch sowas geschrieben hat, von wegen ist er total unfair und kacke, dass Fortuna es wirklich so vergeigt. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und dann aber noch schreibt, dass dieser Treffer von Hennings nicht hätte aberkannt werden dürfen.
Ach so.
Wie fandet ihr das? Also ich kann das irgendwie, das ist ansonsten so sehr gegen Hoffenheim. Also ich wollte nochmal kurz über das Spiel reden.
Nee, ist okay.
Also ich weiß, dass ich es mir angeschaut habe und irgendwie dachte so, ja, also kann man, gegen die Entscheidung kannst du halt nichts sagen. Das ist okay, das Tor abzuerkennen. Fand ich jetzt keine krasse Fehlentscheidung, das Tor abzuerkennen.
Ich glaube, in VAR-Zeiten habe ich auch gedacht, okay, sowas wird einfach
aberkannt. Läuft das halt einfach so, ja.
Was ich aber jetzt da mal anschließen kann, das ist mir beim Kicker, wo er ja wahrscheinlich irgendwie auch was zu sagen hat, der Herr Bittner, und halt auch bei Sky. Also du musst hier, also überlegt euch mal, was euch immer so um 14.30 Uhr passiert. Ihr bekommt diese Liste dazu von diesen Spielern, die spielen werden, ja, ohne eine Position. Und dann, hier wird keiner dafür bezahlt, diese 11 Namen dann in ein taktisches Gerüst zusammenzustellen. Und jedes Mal, wenn ich auf kicker.de gehe, nicht so häufig bei Sky aber auch, denke ich mir, so spielen die auf gar keinen Fall.
Ja, das stimmt.
Definitiv.
Ja.
Und das ist so Sachen, wo ich denke, das ist einfach nicht, keine Leistung, das auch, also vielleicht weiß man es nicht sofort, ja. Aber zum Beispiel, das war jetzt bei Sky, bei dem Dortmund-Spiel, es war halt klar, dass Stöger nicht rechts außen spielen wird, sondern Berisha, weil du bist natürlich Stöger, den Aufbauspieler, nicht auf rechts außen packen. Ja, oder halt, wenn dann beim Kicker irgendwie André Hoffmann als linker Außenspieler gesetzt wird. Ich denke, nein.
So wird es nicht sein.
Wird es einfach nicht sein. Das finde ich schon echt, keine Ahnung, ob die das würfeln oder was die da für ein Tool haben, wo die das einpflegen, aber ich habe mir halt schon gedacht, Leute, das muss doch irgendjemanden geben bei euch, der diesen Verein ein bisschen verfolgt und sagen kann, das ist eine nachvollziehbare Aufstellung oder nicht.
Ja, anscheinend nicht.
Ja, anscheinend nicht.
Nee.
Ja, ich weiß nicht, ob es bei anderen Vereinen die vielleicht nicht die großen Namen sind, nicht, ob es auch so ist oder ob das quasi ein Fortuna-Problem ist, dass man das nicht hinkriegt, da vernünftig sich zu überlegen, wie die spielen können.
Ja, das müsste man mal nachprüfen. Dafür müsste man allerdings halt auch dann Ahnung haben, ob das so sein kann, wie sie es aufgeschrieben haben. Oder das mit halt der Konferenz mal abgleichen oder irgendwie so, keine Ahnung.
Ja, ich glaube halt wirklich, dass da bei so Medien wie dem Kicker oder auch bei anderen Medien halt mehr Energie halt darauf verwandt wird, die dann halt irgendwie solche Statistiken bieten zu können, wie von den letzten 8 Begegnungen hat die Fortuna nur eine gewonnen. So. Und das ist dann irgendwie, weiß ich nicht, 1981 gewesen. Und von diesen 8 Begegnungen waren halt irgendwie die Hälfte halt vor 2002 oder irgendwie sowas, wo einfach klar ist, okay, keine der Menschen, die an diesen Spielen irgendwie teilgenommen haben, sind jetzt nicht mal mehr Zeugwart oder Rasenkeeper bei einem dieser beiden Vereine. Aber diese Statistiken, so, das wird dann halt irgendwie noch gesucht, aber halt sich wieder mit auseinanderzusetzen, was halt wirklich irgendwie auf dem Rasen passieren wird. So, das macht da halt einfach keiner.
Okay. Yo. Ja, Dortmund.
Next.
Ja, also das Spiel.
Auch da würde ich nochmal irgendwie fragen: Hat da jemand noch eine interessante Geschichte dazu, wie er das Spiel verfolgt hat? Oder,
Nein.
Nur um diese Tradition mal zu halten. Okay, also ich kann da, dann kann ich nochmal das von mir kurz reinbringen. Ich hatte mir ja so ein bisschen aus dieser Perspektive der Belastungssteuerung ja irgendwie vorgenommen, halt keine Fortuna-Spiele mehr gegen die oberen 10.000 irgendwie, also gegen die völlig überlegenen Champions-League-Mannschaften irgendwie zu gucken. Das hat ja dann wie gegen Bayern schon ganz gut funktioniert, dass ich da einfach mir da meinen Detox gegönnt habe, und das habe ich jetzt gegen den BVB wieder so gehalten. Also ich habe dann schon gemerkt, als dann
zu Unrecht.
Ja, nein, offensichtlich nicht. Überhaupt nicht. Ich glaube schon, dass mir das wieder auch sehr gut getan hat. Also ich war dann schon mal irgendwie auch kurz überlegt, weil ich war dann ja dann letztendlich dann irgendwie dann doch zu Hause zu der Zeit und habe dann natürlich, guckt man dann halt dann doch irgendwie dauernd in den Ticker irgendwie rein, was ich gegen Bayern halt nicht gemacht habe, aber irgendwie gegen Dortmund stand es dann irgendwie zur Pause irgendwie 0-0 und dann denkt man ja schon so, aha, habe ich schon gemerkt, dass man dann irgendwie dann doch mal irgendwie den Ticker dann so offen gelassen hat, aber dann gab es halt einfach irgendwie einen Zeitpunkt, als dann, glaube ich, irgendwie Union Berlin und Bremen schon sehr hoch dann irgendwie vorn lagen, da war mir dann halt auch klar, was irgendwie an dem Tag noch passieren würde. Wenn ich ja, also die Art und Weise, also es ist ja wirklich, das Filmskript wird ja einfach jedes Jahr, also mit jeder Woche halt unrealistischer und schlechter und lächerlicher. Das ist
übertrieben mittlerweile.
Ja, also mittlerweile, es war im März halt übertrieben. So, jetzt ist es halt einfach nur noch lächerlich. Also es ist wirklich nur noch lächerlich. Aber ja, zumindest habe ich dann, also kann ich jetzt von daher wieder von meiner Seite nicht so viel beitragen, weil ich wirklich nur, also nicht viel mehr weiß als BVB hatte anscheinend nicht so Bock. Fortuna hat das ganz gut gemacht. Am Ende trifft Skripski geht zweimal den Pfosten und dann kriegt man halt wie in der 95. den Genickschlag.
Ich möchte ganz kurz einhaken. Es gab eingangs die Frage, ob wir denn überhaupt noch was fühlen. Und ich habe eindeutig das Gefühl, dass wir alle was fühlen und uns da leider nicht voll frei machen können. So
ja, sehr wir uns ja das auch ganz klar.
Ja, es war nicht so klar. Es war nach Restart nicht so klar, ob wir uns dann da so emotional mitnehmen lassen.
Ja, stimmt schon. Also ich glaube, es geht ja irgendwie auch so ein bisschen allen Fußballfans. Habe ich das Gefühl, dass man sich schon, oder halt vielen so, dass man sich dann doch stärker einfangen lässt. Dazu kommt dann, glaube ich, bei Fortuna halt einfach dieser Faktor Abstiegskampf dazu, plus, dass man einfach jede Woche sagt, wir könnten es, aber nein, wir schaffen es nicht. Aber wir hätten die Möglichkeiten gehabt, wir hätten die Möglichkeit wirklich gehabt. Guck mal, wir führen. Guck mal. Ach so, nee, sorry. Jetzt haben wir doch wieder 3 Tore in der letzten Minute reinbekommen. Aber die wird halt einfach immer suggeriert, dass es halt irgendwie möglich ist. So. Und
ja gut, ich muss aber schon sagen, es ist auf jeden Fall alles ein bisschen gedämpfter. Die Freude und aber auch der Frust.
Welche ja. Freude denn?
Ja, also ich muss ganz klar sagen, also ich glaube, wenn diese Saison mit Fans gespielt worden wäre und also wenn ich mir vorstelle, es hätte jetzt, ich wäre jetzt bei der Hälfte dieser Spiele in den letzten Wochen halt irgendwie im Stadion gewesen. Und irgendwie auch sonst hätte man sich das irgendwie dann irgendwie diese Spiele noch mit Fans dann irgendwie angeschaut. Oder vielleicht wären wir sogar irgendwie dann auch mal auswärts noch irgendwo hingefahren. Ja. Ich weiß gar nicht, schon, wo die Fortuna auswärts gespielt hat in letzter Zeit so, aber
Saarbrücken.
Um Gottes Willen. Also ich kann mir das wirklich überhaupt nicht ausmalen. Also das
Ja.
Nee, ja. Also das hat dann irgendwie ja dann auch sein Gutes vielleicht. Das man sich das nicht dann irgendwie noch angucken muss und dass es deswegen halt wirklich etwas gedämpfter ist.
Gut, wollen wir noch was zu Dortmund jetzt ein bisschen über das Spiel erzählen?
Ich fand es schon irgendwie interessant, wie das Rösler da das umgestellt hat und dass es auch gut geklappt hat. Also es war ja dann so dieses Pentagon-System, mehr oder weniger mit Karaman als Spitze, dann so ein Fünfeck, Berisha, Tommy, Sobotka, Stöger, diese Mitte wirklich sehr gut zugemacht haben. Also man kann sagen, ja, Dortmund hatte auch vielleicht nicht die motiviertesten aller Tage und die Saison ist bei denen halt auch vorbei. Und man konnte mal sehen, wenn die schnell gespielt haben, dass es mal eng werden konnte. Aber die Mannschaft war eigentlich gut auf den BVB eingestellt. Man hat die Spieler da irgendwie recht gut aus dem Spiel genommen. Das Aufbauspiel gestört. Die kamen überhaupt nicht ins Rollen rein. Die beiden Außen, Guerrero und Hakimi, die eigentlich immer recht stark sind und da für Wirbel sorgen. Und gerade bei auf der rechten Seite hatte ich halt gedacht, oh Gott, Sancho und Hakimi gegen Suttner und Gieselmann, das kann ja nichts werden, ja. Aber überhaupt nicht. Die Mannschaft hat das gut kompensiert und zusammen irgendwie dieses Ding lange Zeit so offen gehalten. Klar, man kann auch sagen, dass das Tor von Guerrero, das dann nicht anerkannt worden ist, ja, das kann man eigentlich auch gelten lassen, so.
Also sorry, ganz ehrlich. Das ist halt, also da kann ich jetzt nur noch mal irgendwie was ins Feld fühlen, was wir, glaube ich, irgendwie auch bei den letzten Diskussionen über den VAR und irgendwie, wenn es um Handelfmeter ging und so schon häufig gesagt haben, das Tor ist abzuerkennen, ganz klar. Das sind halt die Regeln. Die Regel ist halt unfassbar.
Ja, ich verstehe das.
Aber die Regel ist, wenn quasi in der Entstehung eines Tores halt jemand mit der Hand am Ball ist und der Ball geht halt, Guerrero halt an den Oberarm, so auch wenn es halt nah an der Schulter ist, aber es ist halt der Oberarm, dann musst du das Tor halt aberkennen. Die Regel ist halt ein Desaster. Das ist absolut lächerlich. Aber ich finde nicht, dass man sich da halt beschweren kann. Man muss halt einfach mal bei diesem komischen Regelboard, bei diesen Menschen, die halt diese Regeln entscheiden und die das irgendwie jedes Jahr wieder irgendwie ein bisschen ändern und irgendwie neu justieren, da wäre es halt gut, wenn da mal irgendwie ein Einsehen kommen würde, dass man vielleicht mal an diesen Regeln was ändern muss. Aber die Regel an sich, also die ist doch eigentlich relativ klar.
Ja, die ist relativ klar, aber der Ball, man sieht es nicht, es sieht sehr nach Schulter aus. Nicht nach Oberarm. Es kommt auf die Einstellung an. Und ich finde halt einfach, das ist nicht klar. Also wenn er denn das klarer am Oberarm gewesen wäre, ist halt die Regel bescheuert. Aber da bin ich mir nicht mehr so sicher, ob das so ist, aber es ist auch egal. Also es ist
jetzt, ja, also mein Wissen bezieht sich jetzt auch irgendwie auch nur auf so eine 10-Sekunden-Szene, die ich halt bei Twitter gesehen habe. Da sah es für mich sehr klar nach Oberarm aus. Aber ja, es ist auch egal. Gut.
Also auf jeden Fall muss ich sagen, es war schon erstaunlich, was wir ja auch uns da schon während des Spiels hin und her geschrieben haben. Die waren gut organisiert, die haben Dortmund nicht zu Chancen kommen lassen, aber haben ja selber auch in der ersten Halbzeit gar nichts nach vorne gemacht und Dortmund hatte keinen Bock, wie du schon gesagt hast. Und tatsächlich gab es ja auch in der ersten Halbzeit keinen Torschuss von Fortuna. Es gab es wohl das letzte Mal 1966.
Hast du im Kicker gelesen?
Und jetzt ist halt die Frage, in der zweiten Halbzeit haben sie gemerkt, dass hier geht was und die zweite Halbzeit fand ich auch echt die ging eigentlich an Fortuna, während die erste Halbzeit so ein Unentschieden war. Aber, na gut, man kann drüber diskutieren, war das jetzt Pech oder wären die nicht reingegangen, die beiden Pfostenschüsse? Aber, ja.
Ja also, gut, es gibt ja noch die viel größere, was heißt viel größere, aber es gibt halt noch diese Riesenchance von Marcel Sobotka.
Ja, richtig.
Wo du halt denkst, aber du musst so ein Ding halt einfach, wenn du dann doch was mitnehmen willst, also daran hapert es dann. So, dann kannst du halt das ganze Spiel so super geil spielen. Skripski trifft zweimal den Pfosten. Der eine Schuss ist extrem schwer zu nehmen. Ja. Dieser im Außensprint und so, das macht er ja trotzdem eigentlich sehr gut. Dieser andere ist ein bisschen Pech, aber das Ding von Sobotka, ja, dann schiebt den halt irgendwo in der Ecke, wenn du freie Schussbahn hast. Mhm. Und sonst schießt du halt kein Tor und dann, ja, dann spielst du halt unentschieden, wenn du normal bist.
Ja.
Aber so Podcast sieht man halt, dass er ihn, glaube ich, nicht voll trifft. Ne? Ich glaube, der rutscht ihn da so ein bisschen über den, Schienbein schon. Ich bin gerade unsicher, aber ja, das stimmt schon. Ich meine, auch die Sachen von Skripski, das sind beides keine hundertprozentigen Chancen, nee. Aber kann halt mal sitzen. Ne?
Ja. Also insgesamt muss man sagen, auch mittlerweile könnte so einer einfach mal sitzen, wenn man die gesamte Saison zusammennimmt. Ja. Aber es sind ja noch 3 Spiele, da kann sich ja noch was ausgleichen.
Ja, und ich finde, das ist halt, wir hatten das jetzt, ich weiß gar nicht, ob ich es bei den vorherigen Spielen auch so hatte oder ob man das halt diese Erwartung von einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung ist. Aber ich habe es heute im Rasenfunk auch nochmal nachgehört und es ist manchmal diese Außensicht, da hat das der Max auch gesagt, dass man am Ende gemerkt hat, dass sie nervös geworden sind. Und es war halt auch so, vor diesem Tor war irgendwie klar, dass nach dieser Skripski-Chance, dass die Fortuna auf einmal anders spielt. Als ob da so ein Schalter, und du hast ja auch gesagt, Moritz, und es war nicht so, dass das so eine, nach dem Tor, dass dann fiel, dass man gedacht hat, aha, das hat man schon abgesehen. Sondern ich habe das schon in den letzten 5 Minuten gedacht, die sind irgendwie auf einmal zu weit weg von den Gegenspielern, die trauen sich nicht mehr, den Ball auch nochmal zu führen oder nochmal einen vernünftigen Pass zu versuchen, sondern es ist alles sehr hektisch auf einmal und man konnte dem beim Denken zugucken.
Ja, also ein bisschen so wie gegen Köln halt irgendwie auch so. Du kommst halt irgendwie zur 85. Minute oder zur 90. oder wie auch immer. Und bis dahin läuft irgendwie alles gut und dann siehst du einfach, okay, man legt sich halt mehr oder weniger in Embryonalstellung irgendwie in den eigenen Strafraum und hofft halt irgendwie, dass das irgendwie, dass die letzten 5 Minuten umgehen.
Ich meine, der Unterschied aber zu Köln ist, da gab es ja schon so Dinger, wo dann Modest oder dann auch nochmal an den Kopfball rangekommen sind durch die Seite, der Cordoba. Beim BVB war es ja nicht so, dass die jetzt irgendwie plötzlich viele Flanken geschlagen hätten. Und man kann auch sagen, diese Situation, in der Akanji dann flankt, wo halt Berisha nicht hingeht, das muss man schon sagen, also er ist sehr, sehr passiv dann, passt zu diesen letzten 5 Minuten, das ist jetzt eigentlich ja keine gefährliche Flankensituation. Das ist ja mehr Halbfeldflanke, geht ja gar nicht. Und dann gibt es das Mismatch von Haaland und Gieselmann und Haaland macht das halt ganz gut. Aber was ich sagen will, es ist nicht so ein krasser Fehler, Akanji da flanken zu lassen, weil in 99,9999% aller Fälle köpfst du den raus, fertig ist. Und das passiert aber nicht, sondern klar, gibt dann diese ungünstige Situation und Haaland macht das dann gut und dann ist das Ding drin. Und es ist irgendwie so, ja, klar ist der Kopf dabei, aber wie groß ist der Fehler, da den flanken zu lassen? Würde ich sagen, ist vielleicht gar nicht so groß. Und dann hat man einfach dann vielleicht dann doch das Pech, das Tim schon mal angemerkt hatte.
Dass man aber ja auch heraufbeschwört mit solchen, solchen letzten 6 Minuten oder wie auch immer. Ja.
Gut. Ja. Aber da sind wir ja beim Thema, ne? Also ich meine,
ich hätte noch zwei kurze Anmerkungen. Und zwar, das waren beides auch Gedanken, über die wir dann ja irgendwie auch, glaube ich, kurz als die Aufstellung kam, dann irgendwie geschrieben haben. Und das eine war, dass es mich extrem überrascht hat, dass Stöger gespielt hat. Einfach weil ich das Gefühl hatte, dass Stöger in den letzten Wochen halt extrem überspielt gewirkt hat und dass es ihm, glaube ich, wirklich gut getan hätte und jetzt vielleicht irgendwie auch im Hinblick auf das Leipzig-Spiel gut tun würde, mal eine Pause zu bekommen. Ich kann es natürlich irgendwie wenig damit untermauern, ob das jetzt immer noch so akut der Fall ist, weil ich jetzt seine Leistung gegen den BVB nicht gesehen habe. Aber ich habe, glaube ich, gesehen, dass er durchgespielt hat sogar, was mich nochmal mehr überrascht hat. Weil ich einfach schon denke, ich meine, letztendlich, es wird in dieser Saison halt darauf ankommen, dass du halt diese letzten beiden Spiele halt gewinnst. Komm es, was wolle. Du musst am 33. und am 34. Spieltag Augsburg und Union Berlin schlagen. Das ist halt einfach so. Und da brauchst du halt einfach einen Stöger, der halt im absoluten Vollbesitz seiner Kräfte ist. Und der hat einfach, also gerade gegen Hoffenheim, aber irgendwie auch schon in den Spielen davor so ein bisschen konnte man sehen, dass er da ein bisschen müde gewirkt hat. Aber jetzt gerade gegen Hoffenheim fand ich ihn halt sehr... Ja, also schwach will ich jetzt gar nicht sagen, aber einfach nicht auf der Höhe irgendwie. Und was man ja einfach auch gut verstehen kann, weil, ne, wenn jemand nach dem Kreuzbandriss zurückkommt und du stellst ihn einfach sofort mehr oder weniger rein und sagst, hier, rette uns, so, hier ist die ganze Last unseres Offensivspiels. So, dann wird es ihm, glaube ich, wirklich gut tun, ihn da mal ein bisschen zu schonen. Und da wären jetzt, glaube ich, gerade so dieser gratis Spiele gegen Dortmund und gegen Leipzig gut für gewesen, weil man einfach auch sagen kann, die Wahrscheinlichkeit, dass die Fortuna da was holt, ist halt nicht so groß. Es geht halt um die letzten beiden Spiele. Und,
das ist aber eine steile These.
Ja, also, finde ich auch. Das ist ja ein bisschen wegschenken und das finde ich halt schwierig. Ja. Du musst ja immer noch an die letzten Prozente musst du ja, und das ist auch eine, glaube ich, ein fatales Zeichen an diese Mannschaft.
Ja,
aber also ich verstehe den Gedankengang, aber ich glaube...
Du schonst ja auch andere Spieler, ne? Ich meine, irgendwie Hennings war ja zum Beispiel auch auf der Bank. Ich meine, das ist
ja auch nicht... schon. Das fand ich eine taktische Überlegung, weil du halt gesagt hast, du brauchst mit Karaman halt einen Spieler, der läuft und der in diesem Pentagon-System gut nimmt. Das hätte Hennings, glaube ich, nicht so gut gemacht
wie Karaman. Nee, das war schon richtig.
Nee, du hättest ja auch beide aufstellen können. Also hier, gut, vielleicht ist es irgendwie dann auch ein bisschen zu offensiv, aber...
Ja, ist es.
Du wechselst auch, also sorry, weil du wechselst ja doch immer wieder Jean Zimmer ein. So. Also,
da muss ich
aber, da geht es auch darum, auch einfach da Zimmermann eine Chance, Zimmermann irgendwie eine
Zimmermann ist, glaube ich, platt.
So, genau, der ist platt. Und das ist Stöger halt auch. Das ist genau der Punkt, den ich meine.
Weil der Stöger jetzt bei Dortmund nicht so dramatisch
platt gegen Dortmund hat er doch super gespielt.
Bei Hoffenheim und die Spiele davor eigentlich auch schon, fand ich schon deutlicher. Wie gesagt,
kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich das Dortmund-Spiel nicht gesehen habe.
Aber gegen Dortmund.
Trotzdem fand ich das.
Okay. Nee, ich finde das auch, ich verstehe den Gedankengang, aber du musst der Mannschaft immer das Gefühl geben, dass du bei jedem Spiel halt die Besten auf dem Platz oder das beste System auf dem Platz stellst. Und gegen BVB haben die Spieler ja gemerkt, dass das, was er sich überlegt hat, was Hürsel sich überlegt hat, dass das funktioniert. Dann macht es halt auch Sinn, mit Zimmermann zu spielen. Ich will ja gar nicht in Abrede stellen, dass die nicht überspielt seien, ja. Das ist, glaube ich, dramatisch, wenn du dann denen sagst, wir schonen jetzt hier einen, weil dann die letzten zwei Spiele, da darauf kommst du dann an und das gucken wir jetzt mal. Das kannst du nicht machen. Also ich kannst du schon,
mit,
aber...
Gehe ich komplett mit, außer vielleicht in einer Pandemie-Geisterspielsaison, wo man halt irgendwie auch mal sagen muss, okay...
Und unabhängig davon...
Das eine Mal machen wir das.
Ja, aber er wird auf... ganz schön durchrotieren. Das hat er heute in der Pressekonferenz schon angedeutet, der Rösler. Und auf die Nachfrage, ob das heißt, dass Ampoma und Tekpetai Chancen bekommen, hat er gesagt, er könnte ja jetzt nicht sagen, wer spielt. Aber ich gehe davon aus, dass die Spielzeit bekommen.
Naja.
Aber vielleicht ist das dann auch...
Das würde mich auch extrem überraschen. Ja. Ich kann es mir wirklich beim besten Willen nicht vorstellen. Also vielleicht würde man mal einen Ampoma einwechseln. Aber selbst wenn die... Also wenn beide auf der Bank sitzen, würde es mich schon extrem überraschen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, aber vielleicht würde das dir auch eigentlich wieder recht geben, wenn er gesagt hat, so, gegen Dortmund, da ist was drin, wir haben das analysiert, so und so können wir die, glaube ich, knacken. Und dann gegen Leipzig dir sagst, wir versuchen uns halt hinten reinzustellen und der Nana ist schnell und der Kovnatski kriegt ein paar Spielminuten, weil er lange nicht gespielt hat und wenn es schief geht, dann ist das halt fucking Leipzig, aber gegen Dortmund können wir echt was holen, also vielleicht, weiß ich nicht, könnte sein.
Ja, mag sein, also weil schon, also das könnte ich vielleicht irgendwie auch so ein bisschen, da könnte ich ganz gut mitleben, weil man irgendwie auch so ein bisschen historisch sagen muss, dass Fortuna mit der Spielweise von Dortmund auf jeden Fall eher zurechtkommt als mit der von Leipzig. Also ich glaube, die Fortuna hat in den letzten Jahren mehr schlechte Spiele gegen Leipzig gezeigt, wo man einfach komplett unterlegen war, als gegen Dortmund, wo er mal sogar letzte Saison einmal gewonnen hat und ich glaube, irgendwie auch einmal relativ nah dran war. Ich will mich da jetzt eigentlich gar nicht so drauf versteifen, sondern eigentlich noch auf einen anderen Punkt kommen, den ich eigentlich fast noch viel eklatanter fand. Der geht aber in dieselbe Richtung, nämlich den mit den gelben Karten, mit den Vorbelastungen. Nämlich, dass jetzt in das Spiel gegen Dortmund Ruven Hennings, Kenan Karaman und auch Zimmermann in das Spiel mit 4 gelben Karten reingegangen sind und die es eigentlich absolut, absolut unvermeidlich fand, dass man denen auf jeden Fall mitgibt. Passt auf, Leute, holt euch bitte in diesem Spiel jeweils eine 5. gelbe Karte ab. So, es gab auch noch andere Spieler, die bei denen das galt, nämlich Tekpetai, der ja nicht mal im Kader ist, zu vernachlässigen und Nico Gieselmann, wo ich es jetzt auch nicht so eklatant fand. Der hat das gemacht, Nico Gieselmann hat sich seine 5. gelbe abgeholt, der wird jetzt gegen Leipzig fehlen, okay. Das ist immerhin dann schon mal irgendwie ganz gut, wenn man dann nicht mit diesen 2 Linksverteidigern in der Startaufstellung ins Spiel geht, auch wenn das systematisch wahrscheinlich gegen Dortmund gut funktioniert hat, jetzt auch nicht das erste Mal systematisch gut funktioniert hat, aber einfach vom Individuellen her immer mir immer einfach immer große Bauchschmerzen bereitet. Aber dass man halt das jetzt versäumt hat, dass einfach halt drei Spieler, die so unglaublich wichtig sind, wie Hennings, wie Zimmermann und wie Karaman, dass man denen nicht jetzt halt gesagt hat, okay, pass auf, gegen Leipzig spielt ihr halt nicht, da gucken wir, ob wir da irgendwas holen, aber in den letzten beiden Spielen, die wir gewinnen müssen, und da brauchen wir halt jeden Spieler, der auch nur einigermaßen unersetzlich ist oder halt irgendwie bei Form ist, so finde ich unverzeihlich, finde ich absolut unverzeihlich, und ich werde auch gleich nochmal, also irgendwie dann auch um diese These auch nochmal zu unterstützen, die wahrscheinlich ist, dass die Fortuna gegen Leipzig was holen wird. Ja, also ich habe jetzt mir extra nochmal eine Statistik rausgeschrieben, wie die Fortuna gegen die ersten fünf in der Tabelle diese Saison abgeschnitten hat. Falls es euch interessiert, ihr könnt ja mal schätzen, das waren halt bisher 9 Spiele.
Ja, du wirst aber keinen finden, der diese Statistik jetzt irgendwie in Zweifel, dass die da halt nicht, wahrscheinlich nicht gewinnen werden, ist ja überhaupt nicht die Frage. Die Frage ist halt, klar, werden die nicht, dass die wahrscheinlich immer gegen die verloren haben, ist auch okay. Aber du bist ja jetzt in einer Situation, wo du trotzdem irgendwie, wir hätten ja fast den Punkt mitgenommen. Ja, und die hätten den Punkt wahrscheinlich nicht mitgenommen, wenn sie nicht mit Stöger und Zimmermann gespielt hätten. Und die haben jetzt den Punkt.
Nee, das meine ich nicht. Nee, ich meine,
die hätten sich diese gelbe Karte abholen müssen
um gegen Leipzig, wo die wesentlich höher verlieren werden als gegen
Dortmund. Ja, klar.
Bin ich fest von überzeugt. So, weil, und ich möchte jetzt diese Statistik trotzdem noch mal kurz anwenden, weil nämlich einfach dann auch klar wird, dass dieses Spiel gegen Dortmund das mit Abstand beste Spiel war, das die Fortuna gegen einen der ersten fünf halt irgendwie geleistet hat. Es waren 9 Spiele bisher, die Fortuna hat daraus 0 Punkte geholt und 3:30 Tore. So, das ist echt eine krasse, Statistik. So, das ist halt, ne, das heißt, das geht im Schnitt irgendwie 0,3:3,3 aus, dieses Spiel. Gegen die ersten fünf der Tabelle. So, also, da musst du einfach auch mal ein bisschen clever sein. Und ich glaube nicht, dass du da einer Mannschaft irgendwie so dermaßen irgendwie
in die Tasche nehmen musst.
Ja, sondern dass du einfach sagst,
nee, das ist was anderes, als wenn du sagst, ich schone den. Das würde ich halt auch sagen mit der gelben Karte, dass das clever ist. Ist halt nicht passiert. So, jetzt hat man halt die Herausforderung, dass man
zwei Spiele ohne gelbe Karte spielen
muss. Ja, und es ist halt irgendwie nicht ganz unwahrscheinlich, dass man dann zum Beispiel vielleicht in den letzten Spieltag geht und dir fehlen halt Karaman und Hennings zum Beispiel und dann sagst du, okay,
Kovnatski.
Ja,
gut, hast du
dann Kovnatski. Wobei, dass der jetzt gegen Dortmund nicht gespielt hat, auch da würde ich wieder denken, dass da jetzt halt Kovnatski und Ofuri nicht gespielt haben. Ja, also gut, vielleicht, wenn die jetzt gegen Leipzig Spielzeit erhalten, wo ich so generell so das Gefühl habe, das ist eigentlich eher so ein bisschen so ein Freispiel. Also gerade Ofuri würde ich da gerne sehen, weil der irgendwie ja, zumindest irgendwie so ein bisschen so ein Unruhestifter ist und viel, also irgendwie halt irgendwie was bringt, was du halt sonst irgendwie nicht hast. Also ich glaube nicht, dass der noch, dass man den eigentlich bringen sollte, aber wenn man den in irgendeinem Spiel bringt, dann gegen Leipzig. Das geht jetzt halt irgendwie auch schon ein bisschen.
Wollen wir noch was zu Dortmund abschließend sagen oder wie machen wir denn weiter? Gucken wir auf Leipzig, jetzt, wenn du das angesprochen hast, oder?
Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal einen kleinen Cut, tut mir leid, dass ich mich jetzt da auch ein bisschen echauffiert habe. Aber echauffieren ist vielleicht ein gutes Stichwort, da wir ja so ein bisschen zu unserem Kernpunkt von dieser Aufnahme irgendwie kommen wollen. Und wir uns überlegt haben, dass wir die 5 trotteligsten Spiele der Fortuna ich sage jetzt erstmal in diese Saison wählen wollen. Wir werden das gleich irgendwie noch ein bisschen was dazu sagen, wie wir das entschieden haben. Wonach da irgendwie auch jeder gegangen ist, ist natürlich irgendwie auch ein bisschen ja, ambitioniert von uns, dass wir jetzt halt schon nach dem 31. Spieltag hingehen und uns anmaßen, da jetzt schon so ein Ranking erstellen zu wollen. Das ist, glaube ich,
gegebenenfalls 5 anstehenden Partien.
Ja, also kommen natürlich noch 3 oder im besten Fall vielleicht sogar noch 5 Spiele, wo man sich noch viel, viel mehr blamieren kann und trotteliger anstellen kann als ohnehin schon. Aber ich glaube, es geht, glaube ich, irgendwie auch vor allem auch für uns so ein bisschen da jetzt erstmal darum, das, was bisher passiert ist, zu verarbeiten und da gar nicht unbedingt, gar nicht so einen Endpunkt zu setzen. Einfach zu sagen, so, also für das, was da bisher passiert ist, brauchen wir jetzt einfach mal kurz so diesen Moment, wo wir mal zurückblicken und das kurz einordnen und ja, das zumindest so ein Stück weit irgendwie abhaken können. Und wir haben uns halt irgendwie überlegt, dass jeder halt seine trottligsten 5 Spiele der Fortuna wählt. Dass wir
dann. Aber der Bundesliga oder der Saison? Ich habe nämlich nur der Bundesliga gemacht.
Das
Pokalspiel habe ich jetzt nicht drin.
Genau, da wollte ich jetzt irgendwie noch drauf kommen. Also, wir haben uns überlegt, dass wir wir haben das jetzt gar nicht so genau halt irgendwie nämlich umrissen. Das ist jeder, glaube ich, erstmal nach eigenen Kriterien vorgegangen. Man hätte jetzt natürlich irgendwie nur die Rückrunde nehmen können. Man hätte wahrscheinlich sogar selbst die Spiele ab März nehmen können und hätte da noch genug Kopfzerbrechen gehabt. Ist jetzt die Frage, ob man den DFB-Pokal mit reingenommen hat oder nicht. Da können wir ja gleich einfach dann schauen, wie das ist. Wir können schauen, ob Leute da irgendwie Spiele aus der Hinrunde mit dazu genommen haben. Aber wir haben uns auf jeden Fall überlegt, wir gehen da jetzt irgendwie durch. Jeder trägt halt nach, also gehen immer so nach den Plätzen durch und wir vergeben dann Punkte. Das schreibe ich mir dann hier irgendwie im Hintergrund mit. Es gibt also quasi dann umgekehrte Punkte, 5 Punkte für den ersten Platz, also für das trottligste Spiel von jedem, 4 Punkte für den zweiten Platz, 3 für den dritten Platz, 2 für den vierten Platz und 1 für den fünften Platz. Also ich glaube, das erschließt sich einem eigentlich relativ schnell und dann, das heißt, jedes Spiel kann halt im höchsten Fall 20 Punkte bekommen und dann können wir ja am Ende hier unsere super spannende Rangliste zusammenstellen. Ja. Ich bin mindestens so gespannt wie ihr bestimmt auch schon, welches Spieler gewinnen wird. Und da wir wahrscheinlich alle nach relativ verschiedenen Kriterien vorgegangen sind, würde ich dann jetzt erstmal dich, Jan, bitten, mal zu erklären, was da jetzt so genau deine Richtlinien gewesen sind, nachdem du entschieden hast.
Also ich finde, ich wollte am Anfang erstmal sagen, dass es wichtig ist, man kann uns das ja auch despektierlich auslegen, von wegen, dass man despektierlich über diesen Verein und die Spieler spricht. Das ist aber eigentlich nicht, weil Trotteligkeit muss man sich in der Abstiegssaison ja auch leisten können. Also eigentlich ist das, was wir hier machen, erstens eine Hommage an diese jetzt schon historische Saison und zweitens auch daran, dass sportlich diese Mannschaft einfach zu viele Dinge geleistet hat, die wir ihnen vielleicht nicht zugetraut hätten oder wo es auch zwischendurch mal anders aussah. Und dieser Faktor der Trottelhaftigkeit da hineinkommt und eben, ja, ich will das eben nicht so sehen, dass wir uns hier über diese Mannschaft herziehen, sondern eben dieser Faktor, der ist so evident in dieser Saison, dass man ihn sich nochmal etwas genauer anschauen konnte.
Ja, also ja. Ich meine, das ist ja auch der Grund, warum wir überhaupt darauf gekommen sind, das jetzt zu küren, weil uns einfach die Ballung dieser Spiele, wo man gedacht hat, ey, Trottliga geht's jetzt gar nicht mehr.
Darf gar nicht wahr sein.
Einfach immer wieder getoppt wurde und deshalb sind wir natürlich uns auch im Klaren darüber, dass diese Top 5 vielleicht übermorgen schon überholt ist, aber
nun ja. Sehr wahrscheinlich sogar. Aber ich glaube, das darf nicht wahr sein, das war für mich entscheidungsleitend. Ja. Also ich habe das ja schon mal angedeutet, zum Beispiel das Hoffenheim-Spiel in der Rückrunde, das habe ich nicht das ist nicht unter meinen Top 5.
Hast nicht in die Top 5 geschafft.
Weil da war halt das 1-1, okay, aber ich habe es ja eben schon gesagt, da war auch ein bisschen vielleicht, ja, die nicht sportliche Leistungsfähigkeit, dass man das nicht kann, dass das eben nicht das Spiel der Fortuna ist, so wie es gelaufen ist, dass da auch ein bisschen Unvermögen sportlicher Art und Weise dabei ist.
Ja, also man kann das auf jeden Fall schon mit, also es ist auch nicht in meinen Top 5, kann ich jetzt auch schon mal verraten, aus genau dem Grund, den du jetzt irgendwie auch schon anführst, aber trotzdem, ich glaube einfach sich halt direkt nach diesem Platzverweis halt dieses 1-1 halt einschenken zu lassen, das ist schon, das trifft schon auch einfach genau diese Trotteligkeitsvertuner-Kriterien dieser Saison. Ist allerdings halt nicht stark genug, muss man sagen.
Ist halt nicht top.
Absolut. Gut, genau. Also sollen wir mal eben alle unsere Kriterien nennen, nachdem wir vorgegangen sind. Also bei dir war es tatsächlich, das darf nicht wahr sein. So. Ja. Bei mir war es es nicht. Ich habe auf jeden Fall noch die Faktoren hinzugenommen. A, wie betroffen war ich davon? Also gar nicht so, das darf nicht wahr sein, sondern ihr werdet relativ schnell merken, dass da zwar noch Corona-Spiele bei sind, aber nicht auf den ersten Plätzen, weil ich das ein bisschen gedämpfter geguckt habe. Also das habe ich auf jeden Fall noch mit reingenommen.
Ja, also Corona ist ein wichtiger Faktor der Bewertung. Ist bei mir auch so, dass quasi Spieler vor Corona nochmal einen Punkt drauf bekommen haben.
Ja.
Ja, ich kann das jetzt gar nicht so richtig irgendwie sagen. Ich glaube, ich bin da so ein bisschen zwischen euch. Also ich glaube, als ich mich hingesetzt habe, habe ich mir, glaube ich, genau das vorgenommen, wie Janis sich halt irgendwie auch vorgenommen hat. Aber ich habe mich dann letztendlich nicht an das gehalten, woran ich mich halten wollte, weil ich dann letztendlich dann doch auch irgendwie, habe dann so ein Zwischending gewählt und habe dann irgendwie doch halt dann auch oft irgendwie dann doch Spiele irgendwie gewählt, wo es mich halt einfach irgendwie emotional besonders schockiert hat oder irgendwie, wo es mich irgendwie am meisten mitgenommen hat. Das ist bei mir irgendwie so ein bisschen so ein Zwischending und ich bin da irgendwie dann auch nicht so ganz ehrlich zu mir selber gewesen, muss ich dann ehrlicherweise sagen. Wie ist das bei dir, Moritz?
Ja, ich habe auch, ich muss sagen, ich bin mit meiner Nummer 5 immer noch am Kämpfen, aber ich glaube, ich habe das jetzt entschieden. Wir müssen ja jetzt dann auch gleich loslegen. Ich habe so entschieden nach den Sachen, die mich, glaube ich, es gab irgendwie verschiedene Kriterien. Es gab so ein paar Sachen, wo ich einfach gedacht habe, das kann man so nicht machen. Es ist bei mir tatsächlich ein Spiel aus der Hinrunde mit in den Top, mit in der Verlosung. Aber weil mich das einfach dann in dem Moment emotional so auf so schon auf einen Abstieg eingestellt hat oder so, also weil mich das einfach sehr, sehr mitgenommen hat. Und ja, also ich glaube, ich habe so sehr nach dem entschieden, was das in dem Moment mit mir gemacht hat, vor Corona. Und nach Corona gibt's bei mir, doch, gibt's wohl, gibt's auch zwei Spiele, aber auch nicht alle eben, wo es mir, also es ging mir viel mehr um so eine Meta-Ebene als um das Konkrete, bis auch bei einem Spiel, aber darauf werde ich dann auch eingehen.
Ja, lass uns doch mal
anfangen. Ja, fang doch mal direkt mit der Nummer 5 an.
So, mein Platz Nummer 5 ist aus der Hinrunde nämlich, das 0-2 gegen den SC Paderborn. und da sind es halt, also da muss ich halt auch sagen, da habe ich so eine lange Geschichte schmerzhafter Erlebnisse und dann kommt eben dieses Paderborn, das einfach ganz offensichtlich in dieser Liga nichts zu suchen hat, nichts gerissen hat bis dahin und dann gegen Fortuna spielt und endlich den ersten Sieg landet in der Saison und es war Spieltag 10 oder so und ja, das war einfach für mich persönlich eine ganz, ganz herbe Niederlage, weil nämlich auch Fortuna einfach besser war. Die waren die bessere Mannschaft. Paderborn hat 2 Tore irgendwie reingeeiert und Fortuna hat es nicht geschissen bekommen.
Und das ist ein anderes nicht. Das ist eine schlechte Aufstellung mit einer schlechten
Spielweise. Genau, genau.
Ich da ein bisschen schwierig finde, ich meine, ich muss da gleich noch was zu sagen, weil ich da auch noch zukommen werde, so ein bisschen zu diesem Spiel, weil ich da auch meinen eigenen Prinzipien sehr untreu geworden bin. Aber ist das halt wirklich trottelig oder ist das.
Ja, aber Moment, ich muss auch ganz kurz sagen, wir hatten das angekündigt als die schlimmsten Trottelspiele. Und das ist jetzt vielleicht eher Richtung Schlimm als Richtung Trottel. Und auch irgendwie Richtung Trottel, weil, meine Fresse, das muss halt gewinnen.
Ja, also gut, ich habe das
Nummer 4.
Echt, deine 4?
Das ist deine 4.
Nein, ist nicht meine 4. Aber hat es noch jemand?
Das ja, ich habe das nämlich auch. Ich habe nämlich Tatsache. Ich habe, okay. Aber ich habe noch ein bisschen weiter. Ich habe nämlich Paderborn Hin- und Rückspiel.
Ja, Jan.
Als eine große Trottel-Allianz.
Ah, okay.
Hallo, Jan. Das habe ich mir nämlich, das ist nämlich bei mir ganz genauso. Schön, dass wir dabei sind.
Aber dann habe ich noch einen frei, oder was?
Noch einen. Ja, das ist halt, also ich
habe Paderborn würde ich hier extra regeln. Schande Paderborn.
Schande Paderborn, okay. Ja. Yo, dann habe ich noch eine.
Ja, also ich würde jetzt, ich hatte mir das jetzt, also ich habe, bei mir ist das halt, ich habe das mir quasi so schön geredet, dass halt, das kann ich auch mit einer Statistik untermauern, dass halt, also ich habe quasi bei mir das 0-0 gegen Paderborn auf meinen Platz 3 gewählt.
Okay, bei mir
damit,
ist es auch
damit Platz 5, Paderborn,
aber nur das Rückspiel.
Das 0-0, das Rückspiel.
Ja. Nur um das halt kurz zu erklären, und ich habe mir das dann halt dermaßen schön geredet, dass ich das halt quasi, dass ich da so eine Klammer zu dem ersten Spiel setze, wenn man es halt einfach in 2 Spielen gegen Paderborn nicht geschafft hat,
ein Tor zu schießen.
Hab das dann natürlich, und ja, dazu habe ich dann noch meine Statistik. Ich meine, das hat, also ich war dann auch ein bisschen überrascht, muss ich sogar ehrlicherweise sagen, dass Paderborn es in dieser Saison sogar insgesamt 5-mal geschafft hat, eine weiße Weste zu behalten in einem Spiel. Und zwar noch mal gegen Freiburg, gegen Mainz und
Liest du jetzt hier ernsthaft alle Null-Spiele von Paderborn vor?
Ja, aber einfach nur, um mal diesen Punkt noch mal klarer zu machen, warum ich da diese Klammer gesetzt habe und eigentlich zwei Spiele als eins genommen habe. Okay. Weil nämlich alle anderen Mannschaften, die gegen Paderborn einmal kein Tor geschossen haben, haben das andere Spiel gewonnen.
Aber hast du jetzt auch Paderborn in der Klammer?
Ich hab quasi, also dieses 3-0 gegen Paderborn habe ich gar nicht, sondern ich habe quasi beide Spiele gegen Paderborn und dann als Stellvertreterspiel dieses 0-0 halt quasi als mein Platz 3. Das wollte ich nur erklären.
Okay, lass uns mal ein bisschen Gas geben jetzt.
So, also Paderborn.
Paderborn ist also
das
dein...
Das ist zusammengerechnet.
Jetzt gesagt.
Das ist also genau, bei mir ist das Paderborn-Rückspiel auf Platz 5.
Okay.
Auch.
Bei dir, Jan, war es das 2-0 gegen
Paderborn? Also auch auf Platz 5. Ich würde jetzt also, ich habe Paderborn als eine. Paderborn kriegt von mir jetzt einfach den Punkt.
Okay. Alles klar. Dann würde jetzt zum Beispiel, dann kannst du ja mal sagen, was dein Platz 5 ist, Tim.
Ja, Paderborn.
Achso, das war das 0-0, ne? Genau.
Ja.
Ah ja, okay. So, ja, okay.
Lass mal über Paderborn sprechen, Leute. Nee,
dann Moritz, hast du noch was zu Paderborn?
Ja, aber ich hätte da einen interessanten Fakt, aber ich muss jetzt meine Liste hier nochmal umschreiben. Meine Nummer 4 wäre nämlich das 0-0 gegen Paderborn.
Dann lass mich jetzt mal hier kurz zur Vollständigkeit halber. Mein Platz 5 ist das 3-3 gegen Hertha. Da kommen wir bestimmt gleich nochmal zu, deswegen sage ich da jetzt gar nicht so viel dazu. Das ist mein Platz 5.
Das war Platz 3.
Können wir dann ja gleich mal hören. Ich würde jetzt erstmal zu unserem Platz 4 kommen. Ich fange jetzt mal, dann mache ich mal nämlich jetzt direkt weiter. Mein Platz 4 ist das 1-1 gegen Mainz.
Aber hast du jetzt die Striche gemacht und so?
Ja.
Ja,
gut. Ich bin mir nicht sicher, ob das richtig nachgehalten.
Ja, das klingt schon sehr die Bujos hier.
Mein Platz 4 ist das 1-1 gegen Mainz.
Oh.
Muss man vielleicht irgendwie, also hätte genau wie mein Platz 5 das Spiel gegen Hertha durchaus halt auch das Potenzial gehabt, weiter oben zu stehen. Ein bisschen enttäuschend, glaube ich. Das Spiel fühlt sich da bestimmt auch ein bisschen ungerecht behandelt. Aber ja, einfach weil man da irgendwie auch so ein bisschen das Gefühl hatte, also ich glaube einfach dadurch, dass das Fortuna da am Ende sogar noch kurz vor Schluss dieses Tor macht, kam es mir dann nicht ganz so trottelig vor, weil man es irgendwie die ganze Zeit versucht hat und irgendwie sich dann auch irgendwie in den Schlussminuten, was jetzt da fast schon so der Signature-Move wie der Fortuna ist, nicht ganz so dumm angestellt hat, sondern irgendwie sogar am Ende sogar noch selber das Tor macht, obwohl man ja irgendwie wirklich nur eine Chance von Mainz lässt. Deswegen ist es halt bei mir dann nur zu Platz 4 gereicht.
Bei mir ist es auf Platz 2 gelandet und ich möchte das ganz kurz folgendermaßen begründen. Erstens war es ein absolutes 6-Punkte-Spiel. Zweitens sind meine Vor-Corona-Spiele ja deutlich weiter oben, deshalb auch auf Platz 2. Und drittens, ich erinnere nur noch mal an die 12-0 Torschüsse da. Und das war ein 6-Punkte-Spiel. Wenn man das gewonnen hätte, sähe die Tabelle jetzt anders aus. Und deshalb ist das bei mir auf Platz 2 gelandet.
Ja.
Ich sag,
Moritz, hast du's?
Ich habe das Spiel auf Platz 1 tatsächlich.
Okay. Ernsthaft?
Okay. Ja. Es war so unfassbar schrecklich. Ich habe jetzt Statistiken von 20-2 Torschüsse.
Ja, am Ende, genau.
Und also es war einfach so unendlich schmerzhaft, dieses Spiel in Überzahl gegen Mainz mit diesem, eigentlich war es nur ein Torschuss, ich weiß nicht, was war denn der zweite Torschuss?
Ja, ist auch egal, aber ich weiß genau, was du meinst.
Es war so schmerzhaft,
dass
es mich auf jeden Fall bisher der Saison-Winner.
Okay, das ist, ich frage mich, es würde nämlich eigentlich auch in unter meinen Top, ich habe das Spiel gar nicht.
Wow. Okay.
Ich glaube, weil einfach, weil ich da so als an eine Anomalie geglaubt habe, weil einfach die Fortuna so klar besser war über das gesamte Spiel, dass es so unnormal ist. Also es war einfach so ein, eigentlich gewinnst du das Spiel auf jeden Fall in 9 von 10 Fällen. Und das eine von 10 ist eigentlich ein Unentschieden. Oder, ja, genau, es war ja ein Unentschieden am Ende. Aber ich glaube, deswegen ist es keine Trottelhaftigkeit, sondern weil die Fortuna einfach so klar besser war. Und zwar über den gesamten Zeitraum.
Ja, aber das dann nicht zu gewinnen,
fällt ja, ich verstehe das Argument. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass es nicht dann, also ich hätte es auch, aber ich glaube, das war der Grund, warum ich es gar nicht habe.
Okay.
Soll ich meine 4...
Ja.
Oder wer, ja. Meine 4 ist das Bremen-Spiel, das in der Rückrunde.
Ja, das habe ich gar nicht.
Ist bei mir auch nicht drin.
Ja, das habe ich ehrlicherweise auch nicht, aber auch da ist es auf jeden Fall irgendwie so in den Honorable Mentions mit drin, wo man ja auch sagen muss, also ach Gott, ey, so ein Spiel gegen so eine schwache Mannschaft halt irgendwie durch ein Torwart-Eigentor zu verlieren, das ist auch
ist halt schon trottelig.
Ist halt schon relativ trottelig irgendwo. Also ich muss auch fairerweise sagen, dass er durch verschiedene Gründe, wie dass ich ja sowieso irgendwie nicht alle Spiele sehen konnte am Anfang der Hinrunde, weil ich nicht in Deutschland war. Und irgendwie durch Corona und durch meine selbst auferlegte Pause gegen die Champions League-Teilnehmer jetzt ich halt irgendwie ja einige Spiele nicht gesehen habe und deswegen glaube ich auch einfach vielleicht einige Spiele bei mir nicht dabei sind. Irgendwie auch das Hertha-Spiel, da konnte ich irgendwie auch nur bis zum 2-0, glaube ich, gucken oder so. Deswegen ist es vielleicht bei mir auch nur auf Platz 5 gelandet. Und das Bremen-Spiel, da habe ich halt gar nichts von gesehen, bis auf das Tor, glaube ich, eine Zusammenfassung. Deswegen ist es jetzt vielleicht irgendwie auch bei mir nicht dabei.
Ich glaube, bei diesem Bremen-Spiel war halt nämlich Trottelhaftigkeit der entscheidende Faktor.
Mhm. Ja, das stimmt schon.
Und deswegen ist es halt bei mir auf Platz 4. Und ja, das ist bei Mainz halt nämlich nicht der entscheidende Faktor.
Ja, schon, aber vielleicht haben wir es nicht klar genug definiert, aber
nee, okay.
Bei mir ist halt Bremen auf 6 auch, aber leider ganz knapp raus.
Okay, hat noch jemand einen vierten Platz sonst?
Den ja, raus? Köln. Ich habe Köln auf, also das Rückspiel natürlich.
Habe ich auch. Und auf so niedrig, weil
Corona. Post-Corona.
Ja, das kommt bei mir auf jeden Fall noch ein bisschen weiter oben. Aber
es hat mich halt nicht so angefasst. Es war halt ohne Zuschauer und ich habe mir in dem Moment eher nur gedacht, puh, glücklicherweise nicht vor Zuschauern.
Also ich habe es auf Platz 2.
Ich habe es auch auf Platz 2.
Ja, weil ich habe sogar bei mir auf der 1, weil es halt einfach, also das hatte auch gar nicht so viel mit Köln jetzt als Verein irgendwie als Rivale dazu tun, wo, glaube ich, dann Tim irgendwie dann denkt, ja, Gott sei Dank nicht gegen Zuschauer, da habe ich gar nicht so viel drüber nachgedacht, sondern einfach zu dem Zeitpunkt hätte man irgendwie auch an Köln irgendwie noch ranrücken können, sogar so ein bisschen. Die sahen wir jetzt auch nicht so, und ich meine, das sieht man ja auch gerade, ich meine, jetzt dann wirklich noch in der Verlosung dabei. Und ich glaube, einfach weil so in dieser Art und Weise, wie man einfach in den Schlussminuten sich halt gegen einen Gegner, der wirklich vollkommen hilflos war, also Köln war an dem Tag war wirklich vollkommen hilflos. Man hatte die 90 Minuten komplett im Griff. Man hatte ihn absolut mit seinen wenigen Möglichkeiten, die man als Fortuna selber hatte, einfach alles genommen. Es sah für mich halt zu keinem Zeitpunkt, nachdem die Fortuna irgendwie erstmal in Führung lag, irgendwie danach aus, als ob da irgendwie Köln noch einigermaßen gefährlich werden konnte. Und dann lässt man sich von denen halt wirklich irgendwie noch zwei Tore da irgendwie einschenken. Und danach dachte ich halt wirklich so, okay, ich glaube nicht mehr daran, dass diese Mannschaft irgendwie nochmal ein Spiel gewinnen kann, die Saison. Und das ist ja dann auch so gekommen. Also ich klammer jetzt mal dieses Spiel gegen Schalke aus, weil das, wenn man das wirklich nicht mehr als normales Bundesligaspiel bewerten kann, so wie Schalke auftritt. Ich habe danach wirklich den absoluten Glauben verloren, dass diese Mannschaft es halt irgendwie nochmal schafft, ein Bundesligaspiel zu gewinnen. Und deswegen ist es halt für mich letztendlich dann irgendwie die 1 geworden, weil es einfach so dermaßen selbstverschuldet war.
Jo.
Und gar nicht und, nicht durch Qualität. Also deswegen ist vielleicht bei mir auch so gut das Hertha-Spiel letztendlich auf der 5, weil bei Hertha sind einfach noch ein paar andere Spieler irgendwie auf dem Rasen. Also auch wenn man da, wie gesagt, auch sehr trotteliges Spiel, aber das ist halt doch noch irgendwie eine andere Qualität, die Hertha da auf den Platz stellen kann, individuell.
Ich möchte noch kurz meine 4 dazu sagen, weil ich habe mich jetzt entschieden, ich bleibe halt bei meiner Rangfolge und auf Platz Nummer 4 ist halt das 0-0 gegen Paderborn. Wenn ihr das zusammenführen wollt, tut mir das zwar ein bisschen weh, wenn Paderborn jetzt hier irgendein Ranking gewinnt, auch noch, die Schweine, aber ich möchte dabei bleiben.
Ich möchte das eigentlich gerade sehr. Das Paderborn, das hat hier gefehlt.
Das ist furchtbar.
Haben wir die vierten dann durch?
Dann kommen wir zu Nummer 3. Das kann ich dann ja von meiner Seite kurz abschließen. Das hatte ich ja schon erwähnt, warum da bei mir das Paderborn-Spiel war, das 0-0, wo ich ja dann diese Klammer setzen wollte. Deswegen wäre ich da jetzt schon mal direkt raus. Hatten wir schon lange drüber gesprochen.
Ja, also ich habe tatsächlich auf die 3 das Spiel gegen Hertha gesetzt, weil also eine 3-0 Pausenführung verdaddeln und das auch noch vor Zuschauern, da hatte ich schon den Kaffee offen.
Also Hertha spielt es bei mir auf 1.
Ah ja,
und zwar, weil, also, was du sagst, von wegen, also Hertha war zu diesem Zeitpunkt halt so fällig.
Ja.
So fällig, wie nur irgendwas. Die hätten die einfach noch reinholen können. Dazu kommt nochmal eine sehr persönliche Abneigung gegen Hertha BSC. Und
die wir, glaube ich, alle mit dir teilen.
Wer hat die nicht, ja. Ja, und also das war echt, und vor allem, das war halt nicht irgendwie, dass die Fortuna, sondern die sind einfach eingebrochen und haben das Ding halt dann vertrottelt in der zweiten Halbzeit. Also sagenhaft. Ja. Ja. Es war halt auch eben, wenn jetzt im Köln-Spiel eben, da kriegt einen, vor Corona den Bonus, sonst hätte ich vielleicht auch Köln mit reingenommen, aber das eben, weil es noch vor Corona war, kriegt es noch diesen emotionalen Bonus und ist deshalb auf 1.
Mhm. Bei mir ist es auf 3, wie bei Tim.
Jo.
Jo. War schon hart. Also, ja. Im Stadion auch schlimm. Ziemlich schlimm.
Ziemlich, oh Gott, ziemlich du warst schlimm. Sogar im Stadion.
Ja, ja. Also vor allem halt, weil man sich in der Halbzeit einfach lautstark über Hertha BSC lustig gemacht hat.
Ja, also ich muss auch wirklich sagen, dass ich da wirklich einfach auch schon viel vergessen habe. Wie gesagt, weil ich glaube, ich habe wirklich einfach auch nur bis zum 2:0 irgendwie gucken konnte. Und irgendwie, ich hatte wirklich vergessen, dass da nicht schon
lange Trainer ist. Hör dir noch mal die Folge von dem Spiel an. Dann kannst du alles noch mal genau anhören.
Oh, ich habe auf 3 das Frankfurt-Spiel, das 1-1 in der
Rückrunde. Okay, das ist meine Nummer 1.
Ja, na, auch nachvollziehbar. Also die ersten 3, also bei mir ist es 3 Frankfurt, 2 Köln, 1 Hertha, sind auch nah beieinander.
Okay, also ich möchte dann später, wenn wir unsere Nummer 1 nochmal alle mit einem Satz würdigen, sagen, warum das bei mir die Nummer 1 geworden ist, aber ich bin froh, dass jemand anders Frankfurt auch genommen hat. Na, wir sind doch jetzt bisher immer die 3, 2, 1 und so durchgegangen. Ich finde, bei den 1 kann jeder nochmal zu seiner Nummer 1 einen Satz sagen, das möchte ich später auch.
Okay. Also auch da muss ich, glaube ich, nochmal sagen, Frankfurt habe ich halt nicht sehen können. Da ist dann halt ein bisschen, glaube ich, dass so der Segen des Spätgeborenen, das nicht so richtig einschätzen zu können. Von
ja, das war schlimm her. Auch. Ja. Trottelig.
Alles klar, dann können wir.
Hast du es nicht, Moritz?
Nee, ich habe es nicht drin. Also
ich bin froh, Jan, dass du es hast. Ich hatte schon befürchtet, dass meine Nummer 1 bei niemandem im Ranking
drauf. Ich bin fassungslos.
Ja, ich bin auch fassungslos.
Ja. Dieses Spiel?
Ja, das ist auf Nummer 1.
Das hat sich halt bei mir auf der 5 Paderborn das 2:0 durchgesetzt aus der Hinrunde, weil ich auch ein Hinrundenspiel mit reinnehmen wollte.
Ja. Okay.
Ja.
Aber das ist doch fast schon, das 2:0 aus der Hinrunde konnte bei mir nicht drin sein, weil diese Niederlagen in Paderborn, die sind ja schon fast eine Tradition.
Ja, aber umso schmerzhafter. Manchmal, ja. Also
es gibt auch schmerzhafte Traditionen, das stimmt.
Ja.
Also ich glaube, wir haben jetzt schon bei allen über die jeweilige Nummer 2 geredet, außer über meine. Das stimmt, richtig?
Ja, Mainz haben wir geredet.
Ja, aber okay. Ja. Meine genau. 2 haben wir auch
durch. Ich habe meine 5 Namen komplett schon weg.
Ja. Genau. Dann ja, ist jetzt natürlich auch was, wo ich auch selber ein bisschen unzufrieden mit mir war, dass ich das so gemacht habe. Aber ich habe das Saarbrücken-Spiel auf die Nummer 2 gesetzt.
Okay.
Was ja irgendwie nicht so richtig in diese Trottelrichtung geht, aber ich habe mir das dann halt so ein bisschen schön geredet, einfach weil mich dieser Moment einfach auch wirklich richtig erschüttert hat, weil es einfach ein Viertelfinalspiel im DFB-Pokal gegen eine Viertligatruppe war, wo man sich halt auch wirklich nicht clever angestellt hat. Also auch gerade die Art und Weise, wie der das Tor fällt, da stellt man sich wirklich richtig, richtig dumm an, indem man halt einfach, ja, ohne da jetzt ins Detail gehen zu wollen, aber daher kann man einfach in der gegnerischen Hälfte einen Foul nehmen, dann fällt das Tor nicht. Also es ist einfach was, wo man halt, wenn man sich da auch nur einigermaßen clever anstellt, und es ist halt eben nicht das Gleiche, glaube, finde ich, in der ersten oder in der zweiten DFB-Pokalrunde gegen einen Viertligisten zu verlieren, was auch trottelig ist, wie halt im Viertelfinale, weil du da einfach schon so kurz davor bist, halt irgendwie eventuell halt nach Berlin zu fahren. Du hast einfach diese Chance, nach Berlin zu fahren, ist halt irgendwie da und
das legendäre Geisterfinale in Berlin.
Ja, wie gesagt, ich habe dann auch wirklich, ich habe mich dann ja auch wirklich arg darauf konzentriert. Das war dann
in der alten Försterei, oder? Also,
ja, ich habe mich dann arg darauf konzentriert, mir nochmal vor Auge zu rufen, wie es halt wirklich dann in dem Augenblick für mich gewesen ist, als es passiert ist. Ich meine, jetzt im Nachhinein denkt man auch so, ja, okay, jetzt irgendwie das Geisterfinale gegen Bayern München spielen zu müssen. So, ja, hast du natürlich irgendwie auch keinen Bock drauf. Das ist natürlich irgendwie auch richtig, richtig dunkel irgendwie. Aber zu dem Zeitpunkt hat mich das richtig, richtig fies mitgenommen, dass man sich da so, so lethargisch irgendwie angestellt hat. Und da hätte man ja wirklich auch, man hätte halt alle Möglichkeiten gehabt und hat es dann halt irgendwie hergeschenkt. Und ich meine, ja, dass man halt irgendwie diese Saison absteigen würde, so, das hätte man natürlich irgendwie dauernd verhindern können, aber das war irgendwie nicht unerwartet. Aber diese Möglichkeit zu haben, vielleicht mal irgendwie ins DFB-Pokalfinale zu kommen, ja. Noch
sind wir nicht abgestiegen.
Da kommen wir ja gleich auch noch zu.
Aber man hatte schon einfach, man hatte einfach so diese relativ geringe prozentuale Möglichkeit, halt vielleicht die Saison wirklich was Historisches zu schaffen und mal nach Berlin zu fahren. Und das sind letztendlich, glaube ich, dann die Geschichten, an die du dich halt irgendwie dann als Fußballfan dein Leben lang erinnerst. Also als Fortuna-Fan.
Vor dem Stadion zu stehen, weil keiner rein darf.
Niemand, das wusste man doch. Niemand von. Ja, wie gesagt, es geht mir um den Moment an sich, wie wir in dem Augenblick.
Ja, waren. Blue Point niemand taken. Saarbrücken wäre bei mir auch in der Top 5 gewesen. Ich wusste halt, ich habe es nur auf die Bundesligaspiele bezogen.
Bei mir wäre es halt, ich habe halt drüber nachgedacht, ich hätte es mit reingenommen und habe dann aber gedacht, boah, in dem Moment war ich zwar natürlich irgendwie ziemlich am Boden zerstört und so, aber weil dieser Abstieg irgendwie schon so drohte, waren mir
auch die, irgendwie so froh, ne, so ein bisschen, ja.
Waren mir die Spiele wichtiger und deswegen hat es mich, obwohl trotz dieser ganzen historischen Chance und so, nicht so mitgenommen wie diese ganzen vergurkten Rückrundenspiele.
Ja, es wäre bei mir auch allerhöchstens auf Platz 5 gekommen, aber er hat es komplett ausgeschlossen, okay.
Ich möchte nochmal meinen einen Satz zur Rechtfertigung nochmal irgendwie anmerken. Warum möchten wir in der Bundesliga spielen? Einfach deswegen, damit wir irgendwann vielleicht einmal einen Kader haben, der gut genug dafür ist, dass wir halt entweder einmal Siebter werden und Europa und in Europa spielen können irgendwann oder um halt einmal den DFB-Pokal zu gewinnen. Wie auch immer unrealistisch das halt erscheinen mag, aber es hat ja irgendwie auch Frankfurt vor 2-3 Jahren irgendwie mal geschafft. So.
Sehe ich komplett anders.
Dafür bin ich doch Fan, so, damit es halt einmal, so wie die Gegebenheiten im Augenblick sind, damit es halt einmal passiert, so.
Aber ich komplett anders. Ich möchte nicht gegen Heidenheim, Sandhausen und Co. spielen. Und ich möchte einfach immer zu dieser 18er-Gruppe gehören. Und das ist eigentlich, ja doch, also es gibt nicht diesen Tag X, auf den mein Fansein bezogen ist, irgendwann mal was zu gewinnen. Nee, gar nicht. Sehe ich komplett anders. Können wir nochmal eine Sendung zu machen.
Krass, war mir auch nicht so bewusst, dass man das so sehr anders sieht. Finde ich sehr spannend. Also auf jeden Fall ein interessantes Thema, aber ja, dann lass uns mal trotzdem dann jetzt mal direkt noch zu unserem Platz einspringen. Das hören wir jetzt alle nochmal.
Genau, mit der Bitte um eine Begründung, aber eine, ja, die Spiele brauchen wir nicht nochmal analysieren. Also meine Nummer 1 ist tatsächlich, darüber haben wir schon gesprochen, Frankfurt. Und ich kann es folgendermaßen begründen. Es war das Spiel 1 nach dem Trainerwechsel. Und man hat einfach einen anderen Fußball gesehen als unter Funkel. Und man hat geführt und ich habe halt gedacht, ja, das ist das Momentum. Und dann wirklich, wo man denkt, das ist vielleicht der Tipping Point, jetzt dreht sich diese Saison, kriegt man in der fucking Nachspielzeit diesen Ausgleich und ich war auch noch im Stadion. Es war wirklich, wirklich bitter. Ja, und deshalb ist das meine Nummer 1. Und das war auch recht einfach, die anderen waren schwieriger. Und Momentum, Perfavor, sag ich nur.
Moment.
Das war da schon weg.
Welches Paderborn-Spiel hast du auf 1, Moritz?
Das von vor 4 Jahren, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, es war total kalt. Wir standen da im Stadion. Nein. Ich habe schon eigentlich ausreichend gesagt, was meine Nummer 1 ist, das Mainz-Spiel. In Unterzahl einfach zur Verzweiflung, weil man da auch noch viel mehr, also da hatte man ja noch so gar nicht abgeschenkt, sondern da war, also ich war, das hat mich einfach zur Verzweiflung getrieben, dieses 1:1 gegen Mainz, weil einfach ein ja, vertrottelt, einfach völlig, so viele Torchancen und dieses Unentschieden hat mich, ich war völlig, völlig emotionslos nach diesem 1:1, das hat, war einfach sowas von nicht ausreichend für dieses Spiel, also ich glaube, das war für den Moment nach dem Spiel, das auch mit der Tabellenkonstellation etc., das, was mich in dem Moment am meisten zerstört hat.
Hertha 3-0 zur Halbzeit, 3-3 am Ende. Man hätte es auch noch verlieren können, darf man auch nicht vergessen.
Ja,
ja, richtig. Ja, ja. Zu Hause. Mehr muss man dazu nicht sagen.
Ja, also ich glaube auch, ich habe eben auch schon lange genug ausgeführt, warum für mich das Köln-Spiel die Nummer 1 ist. Natürlich kommt so ein bisschen nochmal dieser Faktor Köln dazu. Aber es war einfach vor allen Dingen so diese kurze Abfolge von den Toren in der 89. und 92. oder wann auch immer genau da die Tore gefallen sind, gegen einen Gegner, der wirklich absolut hilflos erschien bis zu dem Zeitpunkt. Und die darauf folgende Erkenntnis, dass man in der Saison halt irgendwie nichts mehr würde reißen können. Und ja, um das dann aufzulösen, unser Ranking des Köln-Spiels ist auch die Nummer 1 geworden, mit 15 von 20 möglichen Gesamtpunkten. Auf der Nummer 2 ist das Hertha-Spiel auch hier wohl verdient, mit 12 möglichen Gesamtpunkten. Dicht gefolgt vom Mainz-Spiel, dem 1-1 mit 11 Gesamtpunkten. Auf der 4 das Frankfurt-Spiel mit 8 Punkten. Und auf der 5 schafft es dann noch das 0-0 gegen Paderborn ins Ranking. Glückwunsch an alle Teilnehmer.
Wie viel war Paderborn jetzt nochmal?
Ja, die Frage ist also, jetzt, ob ihr da, wenn ihr das zusammenführt, hat Paderborn ja mehr.
Aber das stimmt ja nicht ganz. Also, klar, wenn man jetzt das Paderborn-Spiel als ein einzelnes gelten lässt, wäre Paderborn punktgleich mit Frankfurt, mit dem 1-1 gegen Frankfurt auf der 4. Aber ich glaube, da kann man dann auch schon fairerweise sagen, dass es dann halt die Nummer 5 ist. Trotzdem wohlverdient auch.
Ja.
Und ja, man kann, es gibt, was ich jetzt wie auch, man kann natürlich auch, wie ich jetzt nochmal sagen, es ist einfach nur mal, um nochmal anzumerken, welche Spiele es jetzt hier nicht ins Ranking geschafft haben, nochmal ein, trotzdem kann man da nochmal herzlichen Glückwunsch für die Teilnahme dem Wolfsburg 1-1
Wolfsburg.
Nennen, die es nämlich irgendwie in der Parallelität der Ereignisse, man hat das wirklich schon gar nicht mehr so genau drauf. Wir mussten das kurz hier vor der Sendung nochmal recherchieren, dass auch da Fortuna führend wie gegen Hoffenheim der Gegner den Platzverweis bekommt und Fortuna in den ersten 2 Minuten danach sich halt den Ausgleich reinschenken lässt und danach
45 Minuten
das Spiel 45 Minuten lang überlegen gestaltet, ohne nochmal irgendwie treffen zu können. Im Endeffekt man sich da halt nicht noch einen Konter wie gegen Hoffenheim. Ja, das BVB-Spiel hätte man natürlich irgendwie auch vielleicht wählen können, einfach weil es wie so eine großartig verpasste Gelegenheit einfach genau ist, wenn man sich überlegt, was einem der einen eigentlich übermächtiger Gegner angeboten hat.
Und was das auch bedeutet hätte für den jetzigen
Tabellenstand. Was das bedeutet hätte, alleine da einfach jetzt ein 0-0 mitzunehmen, ne, irgendwie, ja, weil man dann, wenn man es dann noch aus eigener Kraft hätte schaffen können und auch das Hoffenheim-Spiel, das wir ja auch schon lang und breit besprochen haben, haben wir jetzt hier letztendlich gar nicht mit drin. Falls jetzt irgendwie jemand noch ein anderes Spiel hat, das er noch gerne mal genannt haben möchte, ich meine, es gab natürlich diese absolut hilflosen Leistungen gegen Augsburg und Berlin in der Hinrunde, die wir angesprochen haben, was ja irgendwie nicht so wirklich trottelig, sondern einfach nur schlecht war.
Ja, die haben wir auch alle rausgehalten.
Es gibt dann noch diese große Folge von Spielen in der Hinrunde, wo man immer 1-0 geführt hat, irgendwie auch geführt immer nach irgendeinem
Weitschuss ja, ich glaube, oder
Elfmeter von Ruben Hennings. Aber
ja, wir brauchen jetzt aber auch nicht alle Spiele aufzählen.
Wenn wir uns eine große Saisonrückschau machen.
Das war ja nur, ich wollte die nur noch mal kurz genannt haben, aber ja. Trotz, also da, ich denke, wir können damit jetzt halt irgendwie den Themenschwerpunkt rund machen und sagen, das war's.
Ja, herzlichen Glückwunsch an den 1. FC Köln. Und los.
Gut, also letztendlich ist es tatsächlich ja so, dass wir alle damit rechnen, dass da vielleicht noch was auf uns wartet in den kommenden 3 bis 5 Spielen. Wollen wir uns jetzt erstmal den anstehenden Spielen in dieser Woche widmen? Also es geht gegen Leipzig, ich glaube, da wollen wir keine Worte zu verlieren, oder?
Also, ja, nicht viel. Also ich glaube, wir haben ja schon so ein bisschen drüber geredet, oder ich habe auch schon was dazu gesagt, wie ich mir da die Erfolgsaussichten irgendwie ausrechne.
Ja, direkt gegen Augsburg, ne?
Ich würde auch sagen, was soll man zu Leipzig sagen?
Richtig, zu Leipzig ist alles gesagt.
Tipps.
Ja, stimmt. Das ist natürlich wahr. Wir müssen trotzdem, um das Tippspiel noch nach Ende, Richtung Ende der Saison an Spannung aufnehmen zu lassen, zumindest das Leipzig-Spiel noch tippen. Ansonsten habt ihr ja eh keine Chance mehr. Also, Tipps bitte.
Ich fange direkt an, 4-0 für Leipzig.
Ach. will ja was anderes tippen. 3 zu 1 für Leipzig.
3 zu 1, okay. Ah.
3-0.
Für Leipzig?
Oh, warte mal, nee. Warte mal. Ich mach jetzt mal 1-1. Komm.
98. Okay. Minute Ausgleich von
Forsberg. Hab ich halt auch lange überlegt.
Ich tippe auch 1-1. Einfach nur, nein, ich wollte es vorher auch tippen, aber so halte ich die Distanz zu Jan auf jeden Fall. Okay, wunderbar. Ja, dann das ungleich wichtigere Spiel, ich glaube, dessen sind wir uns allen im Klaren und ich glaube, die Spieler auch, wartet dann am Samstag auf uns. Und da geht es um 15.30 Uhr, wenn dann alle 9 Partien parallel angepfiffen werden gegen den FC Augsburg. Jan, du hast dir die schon mal ein bisschen angeguckt, ne?
Ich sage jetzt nur ganz kurz was, weil wir, glaube ich, zeitlich schon sehr fortgeschritten sind. Es ist eigentlich das gleiche Augsburg, mehr oder weniger in der Spielanlage, gegen die auch die Fortuna in der Hinrunde schon getroffen ist, außer dass jetzt der Trainer ein anderer ist. Aber die spielen ein sehr stringentes Umschaltspiel über die gefährlichen Philipp Max, vorne Ruben Vargas oder den Niederlechner, der jetzt getroffen hat. Das ist ungefähr das, also was man in der Hinrunde schon gesehen hat, wird ungefähr auch das sein, was jetzt auf einen wartet. Da hat man nicht viel umgestellt, trotz des Trainerwechsels. Der Torwart ist ein bisschen anders, aber eigentlich kann man darauf gespannt sein, ob Rösler das wie gegen Köln macht zum Beispiel, dass er das halt einfach mitnimmt und sagt, na gut, wenn die umschalten wollen, dann lassen wir sie nicht umschalten, weil wir ihnen den Ball geben. Oder ob er, wie das gegen Schalke war, das Spiel mitmacht und die Fortuna Ballbesitz Fußball spielen lässt. Das sind so die beiden. Also
Augsburg hat jetzt gerade gewonnen, ne?
Das heißt, genau, die haben jetzt gewonnen, die sind fast raus. Hunter Herrlich, ganz okayes.
Also ganz okay, ich sag mal, es wurde auch heute schon an Herrn Rösler in der Spieltagspressekonferenz die Frage gestellt, ob man jetzt nochmal eine extra Motivation ausloben sollte an Augsburg, das unter der Woche irgendwie jetzt schon klar zu machen, dass die dann ein paar Kästen alt rüberschicken. Das, ja. Aber das wäre ja dann Bestechung. Aber es wäre tatsächlich zu hoffen, dass Augsburg gerettet ist.
Ja, ja, da kann ich euch alle beruhigen. Augsburg hat 7 Punkte Vorsprung und wird nach dem Düsseldorf-Spiel gegen Leipzig damit rechnerisch auf jeden Fall gerettet sein. Da ist ein Punkt, zu dem ich gleich nochmal kurz kommen würde, aber um das noch abzuschließen. Ich glaube, personell wird man wahrscheinlich da jetzt auch keine großen Überraschungen erwarten können bei der Fortuna in der Aufstellung gegen Augsburg. Die Frage ist natürlich so ein bisschen, wie Jan das gerade angesprochen hat.
Naja, die Rotationsmaschine ist schon interessant. Anscheinend möchte er auf jeden Fall zwischen Mittwoch und Samstag ordentlich durchtauschen.
Okay. Ja, aber es wird, glaube ich, eher das Mittwochspiel
betreffen. Ja, denke ich auch. Gut.
Tipps. Hier wieder die Tipps.
Oder wollt ihr die Tipps auf nach Leipzig verschieben und mir?
Nee. Okay. Ja, ich würde jetzt nicht. Ich tippe jetzt, ich gehe da glaube ich auch nicht mehr von weg. Ich tippe auf ein unglückliches 2 zu 2. Ich tippe ein 1 zu 1.
Mhm. Tippe auf ein.
Ja? Ja, ich tippe auf ein 3 zu 0.
Für?
Fortuna.
Ah ja. Ich tippe auf ein 2 zu 1 für Fortuna.
Ja, also ich meine, wenn wir jetzt irgendwie auf diese beiden Spiele schauen, kann man jetzt da wirklich auch nicht mehr richtig umhinkommen, irgendwie auch auf die Konkurrenz zu schauen. Und wenn man da realistisch ist, gibt es ja eigentlich nur noch 2 Mannschaften, mit der die Fortuna wirklich noch in Konkurrenz steht. Ich meine, theoretisch könnte man noch Augsburg oder Union Berlin erreichen, die 7 Punkte weg sind. Aber ich glaube, da muss man sich gar nicht mehr groß mit beschäftigen. Das heißt, man hat noch Bremen und Mainz als direkte Konkurrenten. Und ja, auch wenn bei uns, glaube ich, allen so ein bisschen der Pessimismus vorherrscht, habe ich mir trotzdem mal so ein bisschen nochmal das Restprogramm angeschaut. Bei der 500, wie gesagt, ist das Raba, ist das Augsburg und dann am letzten Spieltag Union. Und habe mir dann auch noch das von Bremen und Mainz angeschaut und mir dann so ein bisschen versucht, zurechtzuspinnen, wie und warum das irgendwie Fortuna in die Karten spielen könnte, dass man vielleicht doch noch den Relegationsplatz erreicht. Und bin dann auf folgende Gedanken gekommen. Zum einen, Bremen spielt jetzt am nächsten Spieltag gegen die Bayern, die an dem Spieltag Meister werden können und sich da wohl, also sich da glaube ich nicht die Blöße geben werden, das nochmal irgendwie um eine Woche zu verschieben. Ich glaube schon, dass Bayern das gewinnen wird. Allerdings kann ich mir schon vorstellen, dass halt Bremen jetzt gerade mit dem hohen Sieg gegen Paderborn gestärkt in die letzten Wochen oder letzten Spiele geht. Ja, da spielt Bremen am 33. gegen Mainz und dann am letzten Spieltag gegen den FC. Also ich glaube, gegen den FC, die dann gerettet sein werden, muss man nicht viel erwarten vom FC, dass die uns da helfen. Das haben die ja schon diese Woche nicht gemacht. Da wird Bremen wahrscheinlich gewinnen, aber es gibt halt eben dieses Spiel gegen Mainz, wo die sich gegenseitig die Punkte wegnehmen. Und bei Mainz ist das Restprogramm erst gegen den BVB, dann gegen Bremen, dann gegen Leverkusen. Ja, gegen Bremen ist klar, da müssen beide unbedingt gewinnen. Völlig egal, wie die Fortuna spielt, völlig egal, was die beiden in der Woche davor machen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Leverkusen am 34. Spieltag noch nicht sicher in der Champions League ist, ist auf jeden Fall gegeben. Und das wäre unglaublich wichtig, weil, ja, ich glaube, Leverkusen, dass die halt, wenn die unbedingt müssen, es dann vielleicht schaffen, Mainz zu schlagen, das ist irgendwie gegeben. Und das heißt, es hängt alles so ein bisschen daran, was macht der BVB in seinem Heimspiel diese Woche gegen Mainz. Und man kann sich ja zumindest vorstellen, dass Dortmund es schafft. Also klar, man hat sich halt wäre durchaus nicht das erste
Spiel, Mal. Du hast das Spiel nicht gesehen. Die haben
ich hab das Spiel nicht gesehen.
Ja, aber vielleicht haben die jetzt wieder Bock.
Die können ja nicht. Ja, also der BVB hat gesagt, okay, wir sind so fair und wir spielen gegen beide nicht so gut. Und dann hat die Fortuna das Angebot nicht angenommen. Also da kann man sagen, sie haben am Ende kann man dem BVB vielleicht keinen großen Vorwurf machen, weil sie gegen Fortuna auch nicht gut gespielt haben. Aber das sehe ich aber noch nicht, dass die da irgendwie die drei Punkte nach Hause fahren.
Wir werden es sehen.
Es geht mir auch eher darum, noch einen Strohhalm zu finden. Also wenn Mainz jetzt noch irgendwie dreimal gegen Schalke spielen würde, würde ich wesentlich schwärzer sehen. Also zumindest kann ich mir, also fehlt mir nicht viel, um mir halt vorzustellen, wie Dortmund gegen Mainz gewinnt, weil die einfach die besseren Einzelspieler haben. Und
ich bin auch in Dortmund, oder?
Ja. Das ist wichtig. Wenn ja, wobei der Heimvorteil, also da hatten wir,
glaube ich, schon mal den. Ja, aber das ist Heim-Dortmund und Auswärts-Dortmund. Das Auswärts-Dortmund hat man gegen Fortuna gesehen und zu Hause.
Ja, hat das, in Corona so funktioniert.
Ja. Ah, okay. Ja. Ah, das ist gut. Also, also auf jeden Fall, um das nochmal irgendwie dann zu Ende zu führen, angenommen, die Fortuna und Bremen verlieren jetzt halt das Spiel unter der Woche und Mainz verliert es auch gegen den BVB, was ja zumindest nicht total unrealistisch ist, dann hat es die Fortuna halt doch noch irgendwie einigermaßen in der eigenen Hand, ne? Weil eben halt dann Bremen und Mainz gegeneinander spielen und da musst du halt einfach deine letzten beiden Spiele einigermaßen gewinnen. Weil ich
einigermaßen glaube, nur gewinnen. Ja. Ja, es könnte ja auch noch teilweise die Szenario geben, dass du das hoch gewinnen musst.
Ja. Kann natürlich auch vollkommen. Das finde ich auch wirklich da sehr, sehr unangenehm, dass da jetzt Paderborn sich da dermaßen hat abschlachten lassen von Bremen.
Ja.
Weil man es da wirklich dann
die da auch noch mal rankommen.
Aber ja, gut, ja. Also nur um das nochmal aufzuzeigen,
ist aber
das Fall, wo man sagen kann, vielleicht kommt man ja doch irgendwie in diese Relegation.
Und, also du hast auf jeden Fall die Vorarbeit geleistet, du hast schon mal die nächsten zwei Wochen, ich habe ja schon noch weiter in die Zukunft geschaut, nach dem Erreichen der Relegation habe ich mal ein paar Relegationsszenarien durchgespielt, nur für den Fall, dass wir bei unserer nächsten Folge gar nicht mehr über die Relegation reden wollen. Und zwar gibt es tatsächlich ja die gute alte Tradition, aber ich glaube, da redet jeder davon bei seinem Verein, dass Ex-Spieler gegen Fortuna Düsseldorf ganz gerne mal ihr Torjägergehen wiederfinden. Und so habe ich mir mal überlegt, welche Kandidaten bleiben denn für ein potenzielles Relegationsspiel übrig und wie könnte denn ein Skript dieses Spieles aussehen? Zum einen, auch wenn das Spiel gerade läuft, ist ein Kandidat, dass wir noch gegen Arminia Bielefeld in die Relegation müssen. Relativ unwahrscheinlich, aber es ist möglich. Und seit heute, steht er zum zweiten Mal auf dem Platz. Gerade läuft das Spiel von Bielefeld. Scheint auch wieder ein bisschen näher an der ersten Mannschaft, wenn er zum zweiten Mal spielt, Anderson Luko Lukoki zu sein. Wow. Warum sage ich Luko? Luko sage ich, weil Lukoki im letzten Jahr eigentlich seine großen Einschläge neben dem Platz hatte. Während er eigentlich heute irgendwie an der 100-Minuten-Grenze kratzt und gerade mal so auf die 100 Minuten kommt, hat er ordentlich im Tonstudio abgehangen und sein Smash-Hit nie genug rausgehauen. Das macht ihn eigentlich prädestiniert dafür, das entscheidende Tor gegen Fortuna zu machen, denn ich zitiere aus Nie genug, denn ich hassel und will immer mehr. Gib mir 10 Jahre, ich werd Millionär. Das Ganze im besten Autotune-Manier ist Capital Bra. Und ich denke, so wird es kommen. Anderson Lukoki hämmert seine Autotunes auf den Kasten der Fortuna und steigt dann in der Relegation endlich mit Arminia Bielefeld auf. Freut sich tierisch, da sein Vertrag für die erste Liga eh nicht gilt, weil er dafür dann doch nicht so gut genug ist und sich endlich auf seine Musikkarriere konzentrieren kann. Die Trefferwahrscheinlichkeit würde ich folgendermaßen beurteilen. Tell me a better story. Ach so, du kennst keine. Verschwende deine Zeit, aber bitte nicht meine. Ja? Original Luko.
Luko. Yes.
Okay, dann kommen wir zum Kandidatenpack 2. Der HSV. Der HSV könnte ein realistischer Relegationsgegner werden. Und da kommt direkt das Doppelpack auf uns zu von Martin Harnik und Joel Poyampalo. Mhm. Harnik sagte selbst zu seiner Düsseldorfer Zeit, dass er ein Ritual hat vor jedem Spiel. Und ich hoffe sehr, dass er vielleicht an dem Tag der Relegation dann das Ritual vergisst. Und zwar trinkt er eine Dose Red Bull vor jedem Spiel. Und ich denke, in der Bundesliga gibt es schon genug Red Bull. Ja, der Harnik war ja da noch ein bisschen jünger. Deshalb kann man hoffen, dass er jetzt auf die alten Tage nicht nochmal Bundesliga-Luft schnuppern wird. Joel Poyampalo, kommen wir zu ihm. Warum der prädestiniert ist, ein Tor gegen die Fortuna reinzugrützen und vor allem im Rückspiel der Relegation. Er hat vor der Saison in einem Interview gesagt, jo, ich bin Nummer 3 bei Leverkusen, aber wir brauchen einen dicken Kader. Wir brauchen einen fetten Kader, denn wir haben dicke Ziele. Wir wollen in der Champions League weit kommen, die Liga und außerdem wollen wir den Pokal gewinnen. Jetzt steht Bayer im Pokalfinale und wo steht Poyampalo? Poyampalo steht beim HSV auf dem Platz und möglicherweise kann er noch nicht mal zur fucking Pokalparty nach Berlin fahren, weil er 2 Tage später noch in der Relegation eingesetzt wird. Aber der Junge, das ist nicht umsonst der Iceman. Er wird trotzdem fahren, wenn Bayer den Pokal gewinnt und sich richtig unter den Tisch saufen mit seinen Teamkollegen von Bayer Leverkusen. Aber kein Problem, war ja abgesprochen. Er kommt wieder, wird völlig besoffen eingewechselt und erzielt den viel umjubelten entscheidenden Treffer zum Aufstieg des HSVs. Mit ein bisschen Restalkohol, mit ordentlich Fahne, Trefferwahrscheinlichkeit, fragt Jojo Vandenberg. Okay, Kandidatenpack 3, Erik Tommy und Marcin Kaminski vom VfB Stuttgart. Ja, noch Fragen? Tommy beendet seine Saison in der ersten Liga, allerdings mit dem falschen Trikot. Trefferwahrscheinlichkeit steht im Leihvertrag. Und Kandidat Nummer 4. Tatsächlich könnten wir auch noch auf den ersten FC Heidenheim treffen. Und der erste FC Heidenheim, da muss ich schon ein bisschen recherchieren, wo da der Ex-Fortuna sich versteckt. Aber es gibt eigentlich kaum einen Verein in Deutschland, wo man nicht einen Ex-Fortuna findet. Und deshalb wird es sich folgendermaßen abspielen. Nachdem unverhofft der 1. FC Heidenheim am letzten Spieltag noch auf Platz 3 der zweiten Liga vorgerückt ist, denkt sich der Präsident des 1. FC Heidenheim, Klaus Meyer, verdammt, wir haben viel zu wenig Bundesliga-Erfahrung im Kader für einen richtigen Fight um die erste Bundesliga mit Fortuna Düsseldorf. Aber er hat da noch niemanden im Kopf. Einen Tag später, also dann 4 Tage vor der Relegation, klingelt im Restaurant 5 in Stuttgart das Telefon. Das Restaurant 5 wird betrieben von Michael Zico Zeyer, einen früheren Fußballprofi, auch bei Fortuna Düsseldorf, eine Zeit lang in den unteren Ligen unter Vertrag. Und er hat mittlerweile es zu einem Michelin-Stern gebracht. In der Krise ist für ihn ganz klar, kämpfen bis zur letzten Minute. Das hat er auch schon als Fußballprofi immer so gehandhabt. Und tatsächlich hat er auch in einem Interview gesagt, er könne jetzt in der Krise nicht auf sein Erspartes zurückgreifen. Denn damals, als er Fußballprofi war, ja, da hat man halt noch nicht so viel verdient. Und da denkt sich der Klaus Meier, ey Zico, wir brauchen dich. Wir brauchen dich für genau das Hin- und das Rückspiel. Und du kommst her, du kriegst ein ordentliches Geld, um dein Restaurant über die Runden zu bringen. Und wir setzen dich mal auf die Bank. Vielleicht brauchen wir dich im Elfmeterschießen. Und tatsächlich, wie passiert es? Im Elfmeterschießen gegen Fortuna Düsseldorf beim Stand von 10-10 nach Elfmetern. Natürlich haben da alle schon zweimal geschossen, weil die Hälfte wurde verschossen. Steht Zico Zeyer zum zweiten Mal am Elfmeterpunkt, versenkt das Ding, steigt auf, beendet seine Karriere als Bundesligaspieler. Trefferwahrscheinlichkeit? Michael Zeyer ist schon einmal einen ungewöhnlichen Weg gegangen. Okay, so viel zur unmittelbaren Zukunft nach dem Saisonende. Alles das würde sich nahtlos in diese völlig unglaubliche Saison einreihen.
Ich würde jetzt schon gerne mal von dir
auch wissen, ein bisschen
wie du jetzt ausgerichtet auf Michael Zeyer gekommen bist.
Naja, Recherche macht's möglich.
Aber der hat bei beiden gespielt, oder was?
Ja, der hat tatsächlich seine Karriere bei Heidenheim begonnen. Das ist sein Ausbildungsverein und hat sogar die letzten 7 Partien seiner Karriere auch bei Heidenheim gebracht.
Ah ja, stimmt. Das hätte man eigentlich noch wissen können.
Viel unfitter als Gonzalo Higuain wird er nicht sein.
Oh ja, das müssen wir auf jeden Fall bei Twitter nochmal dann verlinken. Schön. Higuain. Ja.
Ja, vielen Dank, Tim. Ich weiß jetzt nicht, ob ich glücklich bin, nach dem, was du mir dann noch erzählt hast. Oder ob ich einfach auf den direkten Abstieg hoffen soll.
Ja, mal sehen. Also ich kann auf jeden Fall sagen, zieht euch alle nie genug von Luko rein, Alter.
Ja,
das ist der Scheiß.
Ist er denn noch in Düsseldorf ansässig?
Ist er Düsseldorfer Junge? Ja, es gab noch einen Smash-Hit davor von ihm und das ist tatsächlich im Düsseldorfer Medienhafen gedreht worden, das erste Video.
Ah, ja.
Ja, das zweite konzentriert sich eher auf Nachtstimmung an Tankstellen und schnelle Autos.
Okay, die sind ja auch wahrscheinlich auch in Bielefeld irgendwo.
Ja, möglich. Gut. Ja, wir werden uns ja noch einmal vor dem Grande Finale, dem letzten Spieltag wahrscheinlich melden. Ich weiß nicht, ich bin nicht so gut in Mathematik, Rösler ja auch nicht. Ich glaube, nächste Woche, wenn wir uns noch mal melden, ist egal, was passiert, zumindest rechnerisch noch, kann noch nichts komplett entschieden sein, oder?
Doch klar, wenn jetzt Bremen die nächsten beiden Spiele gewinnt und Fortuna verliert.
Ja, dann ist es...
Aber dann ist Mainz... Ja. Moment.
Dann ist es rechnerisch durch. Ja. Nee, dann ist es rechnerisch durch, ja. Ah, nee, Quatsch, dann ist Mainz noch in Schlagzeilen.
Nee, die haben dann 4 Punkte.
Die könnten ja auch jetzt gegen den BVB wieder was holen. Also es ist auf jeden Fall alles möglich. Also
ja, kann
sein, dass man dann schon abgestiegen ist, aber das wollen wir mal nicht hoffen.
Das wollen wir nicht hoffen, nein.
Und das würde auch nicht zu dieser Saison passen, muss man auch ehrlicherweise sagen.
Man leidet bis in die 96.
Das Minute. Wird man am Ende irgendwie vergessen.
So soll es sein.
Ja. Alles klar, dann sprechen wir uns hoffentlich noch als Erstligisten in einer Woche ungefähr wieder.
Alles klar. Bis dann. Super.
Mach's gut, bis dahin.
Tschüss. Ciao. Ciao.